Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist. Und falls du das erste Mal hier gelandet bist, lass mich dir kurz erklären, um was es hier geht. The Chainless Life hat ein Ziel. Wir unterstützen dich, damit du deine Ketten sprengst und deine wahre Bestimmung im Leben findest. Denn genau das wird heutzutage immer schwieriger. Immer mehr Bullshit schwappt vom Mainstream in unser Unterbewusstsein. Und uns wird vorgegeben, wer wir zu sein haben. Und so ist es eine große Herausforderung geworden, auf unsere innere Stimme zu hören und unser Leben wirklich selbstbestimmt und authentisch zu leben. Und genau deswegen bietet dir der Chainless Life Podcast jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Episode mit spannenden Gästen, die wie ich über den Tellerrand hinausschauen und sich nicht mit dem Status quo der Gesellschaft zufrieden geben. Durch die tiefgründigen und unzensierten Gespräche kannst du direkt an den Erfahrungen meiner Gäste teilhaben und damit auch dein eigenes Leben massiv bereichern. Außerdem werde ich am Ende jeder Folge für dich die Top Learnings nochmal zusammenfassen, damit du so viel Mehrwert wie möglich aus jeder einzelnen Folge ziehen kannst. Klingt geil, oder? Dann lass uns jetzt direkt zusammen eintauchen. Heute spreche ich mit Simon Ruan aka Open Mind, einem extrem bekannten YouTuber in der Psychedelic-Szene in Deutschland. Das heißt, er ist einer der wenigen YouTuber/Influencer, der wirklich über eine 500.000 Follower auf YouTube hat und trotzdem über Tabuthemen wie Drogen redet. Also das heißt, einer von wenigen, denn man muss wirklich sagen, das ganze Thema Psychedelics, aber auch andere Drogen, ist natürlich in Deutschland immer noch sehr kontrovers. Also viele Leute, die ich auch persönlich kenne, haben mir auch schon ein paar Mal erzählt, dass sie über ihre persönlichen Erfahrungen nicht in der Öffentlichkeit sprechen würden wollen. Und deswegen verstehe ich natürlich auch, warum immer mehr Leute durch solche Videos wie die von Simon dann irgendwann eben doch den Mut kriegen, auch über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und deswegen haben wir uns hier heute wirklich versammelt, der Simon und ich, um ein extrem entspanntes Gespräch zu führen. Also wir sind wirklich mit dem Flow gegangen hier, haben ein bisschen querbeet über verschiedenste Themen geredet, ohne jetzt groß hier ein Experteninterview zu führen. Denn was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, Simon ist selbst noch sehr am Anfang seiner Reise. Also er hat sich auch erst im späteren Alter überhaupt dazu entschieden, mit Psychedelics zu arbeiten, Drogen auszuprobieren und sagt auch, dass er persönlich niemandem empfehlen würde, zu früh anzufangen. Genau über dieses Thema reden wir. Unter anderem reden wir auch darüber, warum Gras für beide von uns kein Thema mehr ist, warum wir auf Gras weitläufig verzichten, welche Gründe eventuell gegen LSD sprechen könnten, wie er zum Drogen auf Partys steht und er stellt mir tatsächlich seine absolute Lieblingssubstanz vor, die ich selbst noch nie probiert habe, und zwar 2CB. Also wenn du über 2CB was lernen möchtest, und natürlich auch darüber, wie Simon als Drogen-YouTuber überhaupt Geld auf YouTube verdient, dann kannst du dich jetzt entspannt zurücklehnen und in dieses Gespräch eintauchen. Als Bonus gibt es übrigens für all meine Patreons seit gestern noch einen kleinen Bonus-Schnipsel, wo Simon und ich über das Thema Filme und Netflix reden, weil er ja auch ein Film-Nerd ist und, viele wissen es vielleicht gar nicht, Mischa auch mal ein richtiger Nerd war. Also ich habe DVDs gesammelt, ich habe Filme gereviewt, ich habe Reviews geschrieben, ich war ein richtiger Filmkritiker im Netz, obwohl ich erst 14 Jahre alt war, und genau deswegen haben Simon und ich hier diese Gemeinsamkeit schon sehr früh im Gespräch entdeckt und sehr lange über das Thema geredet, und weil es ein bisschen off-topic wurde, habe ich gesagt, ich schneide es raus hier und gebe es aber trotzdem meinen Patreon. Das heißt, wenn du Lust hast, den Podcast hier zu unterstützen, ihn weiterhin werbefrei, unzensiert und natürlich auch neutral halten zu lassen, denn das ist schlussendlich das, wofür wir das Ganze machen. Wenn der Podcast uns gehört, wenn wir alle einen kleinen Teil dazu beitragen, dann müssen wir hier keine Werbeunterbrechung zulassen. Die Sponsoren können mir nicht vorschreiben, über was ich rede oder über was ich nicht reden darf, wie zum Beispiel jetzt auch hier bei dieser Folge. Und natürlich bleibe ich neutral. Das heißt, ich ziehe alle Leute auf dem Podcast, die etwas zu sagen haben, die eine Meinung vertreten und möchte dann eben auch dich näher an das Ziel bringen. Deswegen, wenn es dich interessiert, check mal die Shownotes oder besuche uns auf patreon.com/chainislife, um auch weitere Perks wie zum Beispiel ein kostenloses Mentoring Q&A einmal im Monat zu kriegen. Das heißt, du kannst mir deine Frage direkt stellen und ich beantworte sie. Und du kannst natürlich auch meine Gäste direkt befragen. Das alles wartet auf dich bei Patreon. Deswegen ein letztes Mal patreon.com/chainislife oder einfach in die Shownotes gucken und mitmachen und damit auch Mitglied von The Chainless Life werden. So, jetzt wünsche ich viel Spaß mit Simon Ruan aka
open mind. Creating concrete visions of a microcosmic prism with a
brilliant optimism. Also, du hast ja 500.000 Abos, Alter. Das ist ja crazy. Kannst du mir jetzt nicht sagen, dass du das einfach aus Zufall erreicht hast? Also, was muss man machen, um im deutschsprachigen Raum so hoch zu kommen? Also bist du da richtig gut mit dem Algorithmus oder sind es wirklich einfach die Themen, die du ansprichst oder bist du einfach so eine lustige Socke? Ich verfolge dich jetzt nicht schon seit mehreren Jahren. So, du machst ja das schon seit 2014.
Also ich würde sagen, was YouTube allgemein betrifft, ist, finde ich, so, ich bin da so, oder ich denke, die meisten Leute, wenn sie dranbleiben, sind da so eine Art, wie so eine künstliche Intelligenz, die dann automatisch dann irgendwie so den Dreh raus hat. Man hat dann irgendwie das Gefühl, man weiß genau, wie man ein Video benennen muss. Liegt natürlich nicht 100% richtig. Manchmal gibt es so ein Video, wo man denkt, ah ja, das wird jetzt nicht so viele Klicks haben und dann geht's krass ab. Aber so zu 90% kann man genau sagen, okay, das wird jetzt ein virales Video, das wird nicht ein virales Video. Man hat genau das Gefühl für das Thumbnail. Es ist oft keine Sache, wo man jetzt so den Finger drauflegen kann. Also bei vielen Sachen natürlich schon, also ich könnte jetzt eine Liste sagen, aber das wäre jetzt nichts Neues für dich, aber wenn ich einen Tipp geben würde, dann ist es halt einfach die ganze Zeit dranbleiben und immer so ein bisschen rumprobieren und irgendwann kommt so dieser Klick-Moment so. Aber es könnte auch sein, dass ich mir das alles nur einbilde und denke noch immer, dass ich voll den Dreh raus habe und dann auf einmal haben meine Videos dann keine Klicks mehr und dann dachte ich mir so, hey, ich hab das doch raus, dachte ich oder so. Das ist natürlich immer schwierig zu sagen.
Oder du kommst plötzlich vom Trip runter, Simon, und hast eigentlich gar keine Follower.
Oh, genau, dann bin ich so auf einmal obdachlos und denke mir so, hä, was ist denn hier los?
Oh Mann, ey, das wäre doch krass. Also ich habe das früher, also in der Zeit, wo ich so ein bisschen erfolgreicher wurde, habe ich immer gedacht, das kann eigentlich nicht so geil sein, mein Leben. So, ich habe immer so gedacht, ich hoffe, ich wache nicht plötzlich auf. So.
Ja, also ich muss auch sagen, ich feiere mein Leben die meiste Zeit auch schon wirklich sehr. Also ich denke mir auch teilweise so, Alter, ich habe einen geilen Job. So, ich lebe davon, wie ich so mich zeige, wie ich Drogen nehme oder halt einfach Videos mache. Also das finde ich, denke ich, das spaßigste Teil halt einfach. Also ich habe ja schon immer Videos gemacht und das war schon immer mein Traum. Also ganz früh wollte ich Regisseur werden und so richtige Hollywood-Filme machen. Damit hat es nicht geklappt, aber trotzdem ist es sehr nahe dran. Ich verdiene halt einfach mein Geld mit Videos machen und es ist schon manchmal unglaublich.
Ja, Mann. Fucking lucky. Ja. Können uns glücklich schätzen. Ja. Wie sieht denn das bei dir aus? Also im Bereich Drogen, wie monetarisiert man das? Also ich habe keine Ahnung. Wenn ich Videos mache, die kontrovers sind, dann werden sie manchmal demonetized. Ich habe zum Beispiel diesen Podcast hier absichtlich schon von Anfang an gesagt, da werde ich gar keine Werbung draufschalten. Ich mache es mit Patreon. Das machst du, glaube ich, auch sowas in der Art, oder?
Ja.
Ja. Also wie stellt man sich das vor? Also prozentual kommt was rein so?
Ja, also interessantes Timing für diesen Podcast. Weil mein letztes Video genau dieses Thema bespricht. Also mein Kanal ist mittlerweile gar nicht monetarisiert, also weil es zu kontrovers für YouTube ist, bekomme ich quasi keinen Cent durch YouTube AdSense. Damals habe ich halt dann einen Shop gegründet, den Open Mind Shop, und da Vaporize und solche Sachen darin beworben. Und da kamen eigentlich dann schon immer 90% der Einnahmen rein. Nur irgendwann wurde YouTube strenger, was die Bewerbung von unterschiedlichen Produkten angeht. Ich hatte zwischenzeitlich auch zum Beispiel einen CBD-Shop. Da kam auch also sehr viel rein. Irgendwann durfte man CBD nicht mehr bewerben und dann durfte man eventuell nicht mehr Vaporizer bewerben. Ich weiß nicht, wie es ist, weil also es war so, ich hatte ein Video online, wo ich Vaporizer beworben habe und da hat es einen Strike bekommen von YouTube. Habe ich Beschwerde eingereicht, Beschwerde wurde abgelehnt und dann 2 oder 3 Monate später wurde das Video einfach wieder online gestellt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Strike von YouTube bekommen hast, aber man bekommt ja da 0 genauere Begründungen oder so, warum das Video gelöscht wurde. Und das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob Vaporizer Werbung erlaubt ist oder nicht, aber weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, habe ich jetzt da erstmal die letzten Jahre keine Vaporizer Werbung gemacht und bin dann ein bisschen mehr auf Patreon umgestiegen. Also das letzte Jahr habe ich das meistens tatsächlich durch Patreon gemacht, aber jetzt bin ich gerade wieder so an einem komplett neuen Projekt und ich kann das hier exklusiv zeigen, weil ich das gerade erst geliefert bekommen habe.
Elektrische Staubsauger oder was?
Nee, meinen eigenen Laserprojektor.
What?
Der ist also auch wirklich branded mit Open Mind. Warte, du siehst hier vielleicht im Hintergrund diese...
Oh, shit.
Im Dunkeln sieht das noch viel geiler aus.
Mit dem geilen Unicorn im Background auch.
Genau, und also hier ist halt auch branded mit Open Mind. Da habe ich mir 500 Stück bestellt. Ich habe da eine echte Marktlücke entdeckt. Es ist ein Gerät, wo ich mir relativ sicher bin, dass es auch gut laufen würde, wenn ich nicht den Kanal hätte. Also ich werde das auch normal auf Amazon und sowas reinstellen, weil es gibt das noch nicht in Deutschland. Es gibt solche Laserprojektoren, aber es gibt keinen einzigen, der Smart Home fähig ist und wo sich die Laser auch noch gleichzeitig drehen und sowas. Mit einer App also. Man kann es also mit einer App steuern. Google Home und Alexa also.
Und wenn du dann auf einem Trip bist, geht es nochmal richtig ab, oder wie?
Also ich habe es tatsächlich noch nicht auf einem Trip getestet, weil ich habe das noch nicht so lange da, aber sollte auf jeden Fall schön sein für einen Trip, aber auch für Leute, die gar keine Drogen nehmen, einfach so zum Einschlafen so, dass du an die Decke projizierst und dann so wie Schafe zählen, ein Sternenhimmel, entspanntes Einschlafatmosphäre, ja.
Nice.
Das ist jetzt so mein nächstes Projekt und ich habe auch Nahrungsergänzungsmittel rausgebracht. Hier, das ist das erste, was ich rausgebracht habe und das ist auch so ein neues Projekt. Also,
was ist das genau?
Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel-Stack zur Leistungssteigerung. Also da ist dann so...
Also so ein Nootropic oder was?
Ja, genau. Geht in Richtung Nootropic, ja.
Bist du eigentlich auch so auf Nootropics? Also ziehst du dir da auch was rein? Weil das ist ein Thema, das ich bei wenigen im deutschsprachigen Raum bisher gesichtet habe.
Ich habe da noch nicht so viele Videos, aber ich habe da tatsächlich privat ziemlich viel experimentiert. Auch so Sachen wie Nupept, Piracetam. Kennst du dich da ein bisschen aus oder sag dir das was?
Ich habe schon Nupept, habe ich schon gehört. Piracetam habe ich noch nie gehört. Ich habe Adrefinil mal getestet. Modafinil habe ich auch getestet. Also ich will nicht zu gut darüber reden, weil ich noch zu wenig darüber weiß, beziehungsweise ich glaube, niemand weiß so richtig was über das Zeug eigentlich. Aber Modafinil finde ich ziemlich krass. Aber das ist ja eigentlich auch schon wieder ein Medikament, oder? So
ja,
für
ja.
Narkoleptika.
Aber bis jetzt, was Modafinil angeht, ist es tatsächlich vom Wirkspektrum sind die Aussichten sehr zuversichtlich, weil die Nebenwirkungen jetzt nicht so krass sind. Da sind keine so krassen Nebenwirkungen bekannt. Es gibt so Leute, die haben eine allergische Reaktion, wo sie dann irgendwie so einen krassen Hautausschlag bekommen. Aber die meisten genau. Leute kommen da relativ gut klar. Also bei mir war es aber teilweise so, dass ich es genommen habe und dann eigentlich fast nichts gespürt habe, was bei mir eigentlich krass ist, weil ich die meisten Sachen eher spüre. Und das allerletzte Mal, als ich es genommen habe, da habe ich sogar ein bisschen Kopfweh davon bekommen.
Wie viel hast du genommen?
Da habe ich 100 oder 150 oder sowas.
Ja, das ist schon eine ordentliche Dosis.
Das Krasse war, ich habe davor auch schon mal 200 genommen und hatte keinen Kopfweh. Und da habe ich gelesen, dass es gut sein kann, Alpha-GPC oder Citicolin dazu zu nehmen und dass dann das Kopfweh beseitigt wird und dass man es dann nicht hat.
Ja, also genau diese Sachen sind ja meistens in diesen ganzen Mixturen drin.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich da einfach zu konventionell denke, aber ich mag Stacks nicht. Also immer wenn ich eine Pille kaufe, wo 20 verschiedene Sachen drin sind, dann weiß ich ja nicht, was hat denn jetzt hier gewirkt, so.
Ja, kann ich zu 100% nachvollziehen und ich habe mir daher auch häufig Stacks gekauft irgendwie auf Amazon und dann, wenn es irgendwie gut gewirkt hat, habe ich das dann versucht so auseinander zu schlamöseln und habe mir die einzelnen Produkte gekauft, damit ich schauen kann, was wirkt. Ich habe jetzt auch erstmal nur das Stack-Produkt rausgebracht, aber tatsächlich kommen jetzt dann in ein oder zwei, also spätestens einen Monat kommt jede Menge Einzelprodukte, also Citicolin und 5-HTP werden die ersten Einzelprodukte sein, weil also das ist natürlich immer bei so Nahrungsergänzungsmitteln, wenn du deine eigene Marke hast, stressig oder kostenaufwendig. Also am liebsten würde ich jetzt direkt alle Nahrungsergänzungsmittel oder alles so Sachen, wo es in die Richtung gibt, direkt veröffentlichen, so von Vitamin B bis Eiweiß oder sowas, alles direkt rausbringen, aber es kostet ja ungefähr 5.000 bis 10.000 Euro, dass man da überhaupt ein Produkt rausbringt. Nimmst du eigentlich sowas wie Eiweiß, weil du bist ja durchtrainiert und alles? Ah, okay. All-in-One.
Das ist ein veganes All-in-One-Produkt und da ist alles drin, was du brauchst, um deine Gains zu saven. Einmal pro Tag.
Ah, nice. Das heißt, wir sind ja sozusagen im gleichen Bereich unterwegs.
Alter, ich habe sogar schon eine ganze Company gegründet mit drei Geschäftspartnern. 2014 eine vegane Supplement-Line und die wurde uns dann weggescammt. Das habe ich auch alles auf YouTube dokumentiert. Also, es gibt einen Vertrag, dass wenn Profuel verkauft wird, dass wir sozusagen beteiligt sind. Aber wir haben kein Recht an der Marke, wir haben kein Recht an den Einkünften und der macht jetzt sein Amazon-Business. Und wir haben da aber am Anfang ultra krass verkauft. Also wir haben so einen Pre-Workout-Booster gemacht 2014, den haben wir innerhalb von 2 Wochen 10.000 Mal verkauft. Also so richtig krass.
Holy shit. Also alles nur über deinen Kanal beworben? Oder wie habt ihr das gemacht?
Über drei Kanäle, also drei Hauptkanäle. Sagen wir mal vier, weil wir waren da so eine Influencer-Gang. Es war auf meine alte Zeit, so Fitness, und da haben wir veganes Protein rausgebracht, vegane Nahrungsergänzungsmittel, alles. Aber wenn du irgendwann mal da noch Tipps brauchst, ich bin da sehr gut vernetzt in der Szene.
Sehr gut, also ich würde da jetzt noch mehr Fragen stellen, aber deine Zuschauer kennen das wahrscheinlich alles schon, weil ich bin ja jetzt nicht so, also kenne deinen Namen erst, seitdem ich die Podcast-Anfrage bekommen habe. Aber da frage ich dich dann einfach auf WhatsApp oder so mal dazu aus. Außer wenn du sagst, ja, in letzter Zeit hast du da kein Video dazu gemacht, und da kann ich noch mehr, oder sollen wir das auf WhatsApp lieber machen?
Das Ding ist ja, Bro, wir haben ja Zeit. Also wir können gerne nochmal eine Episode machen. Du kannst mich gerne auf WhatsApp fragen. Ich bin da entspannt. Also ich bin da völlig entspannt.
Ja, okay.
Ja. Was ich mal super interessant finde, weil ich rede ja auch über Psychedelics auf YouTube, auf Podcasts. Aber was ich noch nie gemacht habe, ist eine Substanz, die verboten ist, vor der Kamera zu nehmen, während die Leute wissen, dass ich zum Beispiel jetzt in Deutschland bin. Und so wie ich das jetzt verstehe, machst du das ja. Also wie kann das sein, dass du bisher noch nie die Bullen vor deiner Hütte hattest?
Ich zahle eine sehr gute Bestechung, nicht man? Also ich denke, es ist relativ wichtig, dass man die Drogen nie zeigt. Also ich habe schon Drogen gezeigt, aber es waren natürlich dann welche, die legal waren. Also zum Beispiel, als ich Weed legal bekommen habe, habe ich das gezeigt. Aber zum Beispiel ein Kollege, der hat einen Weed-Channel gehabt und der hat einfach das Weed halt einfach eiskalt in die Kamera gehalten und man wusste, dass der kein Rezept oder sowas dafür hat und da war dann halt direkt dann eine Anzeige am Laufen. Aber das Witzige ist, das wurde auch direkt fallen gelassen. Das war irgendwie so eine sau schnelle Angelegenheit. Da kam halt irgend so ein Schreiben rein und dann musste er irgendwo hinkommen und dann so, ja, sie zeigen hier in dem Video Weed und dann hat er einfach gesagt, ja, war in Holland gedreht. Und dann so, nein, das glauben wir nicht, dass das in Holland gedreht wird, das müssen sie beweisen. Und dann hat er gesagt, nee, sie müssen mir beweisen, dass es nicht in Holland gedreht wurde. Und dann die so, ah ja, stimmt eigentlich schon, ja. Und dann ist da auch nicht viel draus geworden. Das heißt, ich glaube, selbst wenn ich Substanzen zeigen würde und es ist nur eine Pille oder sowas, würde jetzt auch nicht so viel passieren. Vielleicht sogar eher von YouTube was passieren, weil da ist auch YouTube sehr streng. Wenn man die Einnahme explizit sieht, da gehen die nochmal härter dagegen vor. Also long story short, es nicht zu zeigen, ist, denke ich, relativ wichtig. Und ich denke, die wissen ja jetzt auch, dass ich kein Dealer oder sowas bin. Und da gehen die nicht dagegen vor.
Ja, ich bin jetzt gerade in Portugal hier. Und was hier super interessant ist, hier ist Gras. Und fast alle Drogen sind hier nicht kriminalisiert oder dekriminalisiert, gell?
Ja, genau. Also das tue ich sau oft als Beispiel nennen für eine positive Drogenpolitik. Also wie es in Portugal ist, ist es wirklich sehr gut geregelt so.
Das Land ist allgemein der Shit. Also ich gucke jetzt hier gerade wirklich auf den Atlantik. Ich sehe hier gerade noch den Sonnenuntergang hier so vor mir. Und ich bin jetzt schon seit 2,5 Monaten hier und ich fühle es so hart hier. Es ist so geil.
Also bist du jetzt da dauerhaft hingezogen oder?
Nee, ich wohne ja nirgends. Ich habe ja keinen festen Wohnsitz.
Ach so, scheiße. Das sind jetzt wahrscheinlich alles Fragen, die deine Zuschauer schon alles wissen und ich noch voll lege.
Ist ja so ein Gespräch. Wir machen ja hier easy weasy.
Ja.
Nee, Portugal ist fortschrittlich. Also die haben natürlich andere Probleme. Also die Leute hier sind schon verhältnismäßig sehr arm, weil die Steuern auch so hoch sind. Das ist sehr sozialistisch auch alles eingestellt. Aber dafür ist es sehr sauber. Also rein so von der Müllentsorgung zum Beispiel sind die fast schon auf dem Level der Schweiz. Also da kann Deutschland direkt abfahren so.
Hey, ich dachte, dass da Deutschland sogar eigentlich auch eher weit ist im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja, also hier haben wir überall so Untergrund. Alles ist Untergrund. Das heißt, überall vor deiner Haustür gibt es so Müllstellen, alles Untergrund. Das habe ich bisher nur in der Schweiz gesehen.
Was? Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, in der Schweiz gibt's das. Und hier in Portugal auch, ja.
Geil. Und wie lange wirst du jetzt noch in Portugal bleiben?
Wir sind jetzt noch 3 Wochen hier. Und dann am 24. Oktober fliegen wir nach Mexiko.
Oh, das ist sehr gefährlich, hört man immer.
Ja, man hört ja viel in den Medien, gell? Nee, also Mexiko ist offen, war schon immer offen und wird wahrscheinlich auch offen bleiben, sonst hätte ich ja nicht gebucht. Mexiko hat natürlich nicht das beste Gesundheitssystem. Das heißt, wenn du eine kranke Person bist oder krank wirst, dann musst du natürlich mit den Konsequenzen rechnen, ja?
Ja.
Bist du da sehr vorsichtig?
Nee, also ich muss sagen, ich bin, was Reisen angeht, immer so voll der Snob, würde ich sagen. Also ich habe jetzt keine Vorstellung, dass man da hingeht und abgestochen wird oder sowas, aber die Reiseorte, die ich wähle, die sind halt schon eher so ein bisschen typisch touristy, würde ich sagen. New York würde ich auch interessant finden oder einen asiatischen Raum würde ich auch interessant finden noch so.
Also New York ist safe gefährlicher als Tulum.
Echt jetzt? Also ich weiß, dass New York auch sehr gefährlich ist, aber da interessiert es mich einfach zu sehr. Aber ich denke mir, da kommt es halt drauf an, in welche Zone man da hingeht.
Es ist viel Common Sense auch. Also wenn du gesunden Menschenverstand hast und du nicht 3 Uhr nachts irgendwo in einer Seitenstraße besoffen rumläufst. Also auch zum Beispiel Südafrika ist so krass, Kapstadt. Das ist so statistisch gesehen eins der gefährlichsten Orte. So. Aber wenn du mal guckst, wo das ist, dann sind das immer Gang Wars in einem kleinen Viertel, das so abseits von allem ist. Aber wenn du da in Camps Bay oder in Clifton Beach abhängst, da kann dir nichts passieren.
Ja, also ich bin im Allgemeinen jetzt nicht so der Reisefreak und ich glaube, was da mein Wissen angeht, da bin ich geprägt von so vielen Vorurteilen, Filmen und sowas. Ich glaube, wenn ich mich da ein bisschen mehr informieren würde, würde ich schnell zum Schluss kommen, dass man wahrscheinlich fast überall relativ sicher hinreisen kann, wenn man auf die richtigen Dinge achtet. So.
Ja, also ich hatte bisher in meinen 6 Jahren jetzt in Brasilien ab und zu mal ein ungutes Gefühl. Und ich denke, dass es schon so in Südamerika vor allem die ein oder andere Ecke gibt, die man meiden sollte. Das würde ich jetzt mal so sagen. Also zum Beispiel Venezuela würde ich jetzt auch nicht hinfliegen wollen.
Okay, okay. Ja, das ist bestimmt ultra krass. Also das ist ja, da geht's ja ab in dem Land zurzeit. Also ich muss aber auch sagen, ich habe schon ein paar Mal von Bekannten, die in solche Länder waren, halt auch gehört. Jetzt nicht Mexiko, aber so, was in Richtung Brasilien oder sowas geht, wo die schon ausgeraubt wurden oder so direkt Messer vor die Kehle gehalten und sowas. Da habe ich schon mehrere Stories gehört. Das ist schon.
Ja, Brasilien ist edgy.
Ja.
Ein Kollege von mir, der hatte das Ziel, bis 30 alle Länder der Welt besucht zu haben. Das hat er jetzt nicht geschafft wegen Corona, aber er war kurz davor. Der Christoph Heuermann, der hat, glaube ich, vor einem Jahr wurde der sogar mal entführt von so einem Beduinenvolk irgendwo in Sudan oder so. Am Ende haben sie ihn freigelassen nach 3 Tagen, da haben sie noch ein Gruppenfoto gemacht. So, das war so geil, ey.
Wie krass ist das denn?
Der Typ ist so hart, ey. Der ist so krass.
Macht der YouTube-Videos zufälligerweise?
Nee, der ist underground. Der macht vor allem Facebook, ist der aktiv. Der postet den ganzen Tag Fotos. Der ist überall. Jetzt ist er gerade irgendwo in Sizilien. Der ist jeden Tag an einem anderen Ort. Also seit irgendwie 6, 7 Jahren ist der nonstop. Der hat die krassesten Stories und der hilft Leuten, staatenlos zu werden. Also sein Projekt heißt Staatenlos.
Staatenlos meint auf Facebook? Ist das seine Gruppe?
Ja, Mastermind, genau, das ist seine Gruppe, ja.
Irgendeine Facebook-Gruppe mit Staatenlos, der bin ich auf
Mastermind.
Jeden Fall. Das finde ich ist eigentlich auch wirklich ein cooles Konzept mit dem, das staatenlos zu werden, sodass man dann keinem Staat verpflichtet ist sozusagen.
Es ist geil, ja. Also wenn man da einmal rein will, dann auf jeden Fall mit ihm.
Ja.
Du gehst ja auch auf ganz andere Reisen, auf psychedelische Reisen.
Ja,
ne?
Ja.
Deswegen, um jetzt hier vielleicht mal die Abbiegung zu machen. Du machst es schon ziemlich lange. Und ich habe letztens auch mit einem guten Kollegen, vielleicht kennst du ihn auch, Rauschkunde, der macht ja das auch ein bisschen.
Ja.
Ich find's geil, weil ich habe mit ihm geredet und jetzt rede ich mit dir und ich habe deinen Content jetzt auch mir ein bisschen angeguckt und du bist extrem science-based. Das, was ich ziemlich geil finde, ist, dass du wirklich auch versuchst, evidenzbasiert zu arbeiten. Du bist ein Fan von Sam Harris, das heißt, ich finde, das finde ich schon mal richtig gut.
Fan von Sam Harris?
Ja, klar, Alter, Sam Harris.
Ich bin ein übelster Fanboy, also ich liebe ihn.
Sind die besten $5.99, die ich jeden Monat zahle für seinen Podcast.
Ja, ich sollte auch mal erhöhen, weil das ist ja freiwillige Spende, ich zahle weniger als 5 Euro. Hast du seinen Podcast gesehen mit Pulling Back from the...
Klar, habe ich den gesehen. Jetzt hat er noch einen neuen rausgebracht mit einem Kollegen, mit dem Linguistiker, mit dem Schwarzen.
Genau, das habe ich auch angeschaut, auch mega gut, mega gut. Jeder sollte sich die Zeit nehmen und diesen Podcast, weil ich finde, das tut so einiges so ein anderes Licht rücken, als im Vergleich dazu, wenn man jetzt nur eine Meinung hat, wenn man sie sich über Twitter oder halt Standardmedien, also da ist es wie ein Mindfuck fast schon, als ich das gehört, ich so, holy shit, das ist ja komplett anders, wie man denkt eigentlich so.
Ist ein angenehmer Filter. Also Sam Harris sich anzuhören, das gibt mir immer wieder so eine gewisse Humbleness auch so. Ich so, ah wow, da gibt's Typen, die sind einfach nochmal so 20 Jahre länger im Game. Auch so die Experten, die er immer am Start hat. Also das ist auch eins meiner Ziele, hier wirklich immer wie mehr auch hochqualitative Leute zu kriegen, weil er hat einfach so die Creme de la Creme. Ich habe ihn damals über Tim Ferriss kennengelernt. Also Tim Ferriss ist ja sowieso auch der Magnet für solche Leute so. Und über Tim Ferriss Waking Up App habe ich mir runtergeladen.
Ja, die ist auch ultra gut. Also, weil ich finde so, wenn es um Meditation geht, da gehen so sau viele Leute irgendwie so voll esoterisch ran und auch die ganzen Meditations-App oder irgendwelche Meditations-YouTube-Channels, die haben irgendwie nicht die Essenz von Meditation begriffen und da hat man irgendwie das Gefühl, dass die irgendwie so einen Hype mitnehmen. Dann ist dann immer so, ja, entspann dich und stell dir vor, du bist an einer Insel oder sowas.
Lade dir etwas aus dem Quantenfeld runter.
Ja, genau. Oh, es ist so ein Müll. Also es gibt irgendwie auf YouTube auch den Channel, der heißt irgendwie Ohrinsel oder sowas, wo es da Meditationen gibt. Aber ich finde, es sind für mich keine richtigen Meditationen. Ich finde halt eben saugeil, dass Sam Harris da so wirklich wissenschaftlich so ultra straightforward rangeht und auch so Konzepte wie, dass es gewissermaßen kein Selbst gibt oder dass freier Wille eine Illusion ist, dass der es einfach so saupräzise erklärt. Also ich muss sagen, ich bin rhetorisch nicht so fit und ich find's auch immer so ultra beneidenswert, wie er alles so auf den Punkt bringen kann, ohne Stottern und mit einer ultra entspannten Stimme. Ach, ich liebe ihn.
Ja, ich fand das auch geil mit dem freien Willen, wenn er sagt, ja, und dann lässt du den Schlüssel zu Hause liegen und dann kommt's dir plötzlich wieder in den Sinn und hast du das jetzt bewusst gemacht?
Ja, everything just appears in consciousness. Das finde ich ist so einer der Leitsätze, die ich mir immer wieder so bewusst werden lasse. Ist so quasi, dass das so quasi die Existenz vom Leben ist. Everything just appears in consciousness. Das ist so, wenn man realisiert, was das eigentlich bedeutet oder wie das so die Sicht auf das Leben ändert, einfach gewisser Mindfuck so, ja.
Ich habe auch schon mal das Ziel gehabt, ich habe es bisher noch nie gemacht, aber ich wollte auch schon lange mal mir so ein Sam Harris Meditation auf Acid gönnen oder sowas.
Ah, auf Acid habe ich es, glaube ich, noch nicht gemacht, aber ich habe mir die Meditation tatsächlich schon gegönnt auf gewissen Substanzen. Aber ich weiß, auf 2CB habe ich es mir auf jeden Fall schon mal gegönnt.
Erklär mal, was 2CB ist, weil ich habe das noch nie genommen, ich habe das auch noch nie gehört groß, aber du bist da scheinbar besser drin, also erfahrener.
Ja, ich bin gerade dabei, die Droge populär zu machen, weil ich finde das irgendwie krass, weil wenn man so die bekanntesten Drogennamen, die sind ja sowas wie Ecstasy, LSD, Kokain, Heroin, das ist sowas, was jeder kennt. Und 2CB ist, finde ich, eine vom Schaden-Nutzen-Verhältnis so eine saugute Droge. Also man muss immer so vorsichtig sein, sowas zu sagen, weil die Leute sagen dann, oh, du redest es schön. Aber ich persönlich hatte da eigentlich so gut wie keine Nebenwirkungen. Also natürlich am nächsten Tag vielleicht mal ein bisschen müde, aber selbst das eigentlich kaum. Und halt während dem Trip ist manchmal ein bisschen zu trippy, dass man kurz so eine negative Phase hat. Aber alles in allem halt auch ähnlich psychedelisch wie so andere psychedelische Pilze, LSD, aber trotzdem mit mehr Auf- und Abschwung. Also bei LSD ist es ja beispielsweise so, du nimmst es, es wird stärker, intensiver und dann kommt der Peak und dann bist du halt komplett weg. Und da ist es halt so, dass es halt immer in so Schüben kommt, dass du teilweise so kurz ziemlich vertrippt bist und dann 3 Minuten später bist du wieder relativ klar. Und das ist halt dann sehr anfängerfreundlich, auch wenn man jetzt noch keine Droge in die Richtung genommen hat. Weil wenn es einem kurz zu stark wird, kann man relativ sicher sein, dass es dann in 5 Minuten wieder ein bisschen schwächer wird. Also so von dem her anfängerfreundlich. Ist auch nicht ganz so trippy, also
vergleichbar mit LSD, oder wie?
Vergleichbar halt, weil es halt auch psychedelisch ist, aber man würde bei einem blinden Test halt sofort erkennen, dass es kein LSD ist. Also es hat schon sehr eigene Note. Es ist eine sehr warme Droge, würde ich sagen. Also es überkommt einen dann mit so einer schönen elektrisierenden Wärme. LSD ist da so ein bisschen kälter, würde ich sagen, so ein bisschen.
Ja.
Auf jeden Fall noch interessanter Fakt zu 2CB. Es war die Lieblingsdroge von Alexander Schulgin. Kennst du Alexander Schulgin?
Nee, sagt mir nichts.
Es ist sozusagen der Großvater oder der Vater von MDMA. Also es war so ein Dude, der hat immer total viele Drogen synthetisiert und viele Drogen sind auch durch ihn bekannt geworden. Also der hat jede Woche irgendwas völlig Neues synthetisiert, was noch kein Mensch vor ihm genommen hat. Und hat es dann genommen, getestet, immer in höheren Dosierungen und hat dann in Büchern, also ich glaube Tikal und Fikal heißen die Bücher, und da hat er halt dann so seine Erfahrungen so niedergeschrieben von wirklich hunderten Substanzen, und der Dude, der hunderte Substanzen getestet hat, sagt, dass seine Lieblingsdroge 2CB war.
Ich habe es jetzt gerade mal abgecheckt, das ist ein Mescalin-Devirat.
Hast du Mescalin schon mal genommen?
Also ich habe schon mal San Pedro Cactus genommen, ja. Das war meine erste richtig intensive Psychedelic Experience.
Also ich habe Mescalin tatsächlich noch nicht genommen. Vielleicht, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das vielleicht direkt als Vergleich besser nehmen können, weil das Molekül von 2CB und Mescalin, das ist wirklich schon sehr ähnlich. Also von dem her wird es auch von der Wirkung auch viele Parallelen geben.
Ja, ich habe, glaube ich, 20 Gramm San Pedro getrunken und ich war sehr naiv mit meinen ersten Experiences und habe immer viel zu viel genommen. Oh. Und was mich erinnern kann, ist, also es war eine wunderschöne Erfahrung, muss ich erstmal sagen. Also 12 Stunden muss man committen. Und im Vergleich zu Shrooms und LSD, was mir auf jeden Fall geblieben ist, ist, du kannst es nicht abstellen. Also wenn du jetzt isst, gehst mal raus und isst was, dann ist ja mit den Shrooms, der Effekt geht direkt zurück. Also wenn du zum Beispiel LSD nimmst und dann etwas isst, auch wenn es ziemlich schwer ist, was zu essen, du kannst den Effekt ziemlich schnell auch bändigen. Und mit dem Mescalin, keine Chance. Ich habe mir eine ganze Wassermelone reingefahren und dann bin ich wieder ins Bett und dann wieder. Und eben auch, wie du gesagt hast, so in Schüben, also so up and down, so. Boah.
Okay, dann, ich war mir nämlich nicht sicher, ob quasi dieser Part sich auch auf das Mescalin überträgt, aber dann hast du, denke ich, schon eine ganz gute Vorstellung, wenn du Mescalin genommen hast, wie 2CB ungefähr wirkt. Also es soll schon sehr ähnlich sein. Ich glaube, Mescalin ist ein bisschen länger von der Wirkung.
Also wie nimmst du das denn? Nimmst du das denn in Kapseln oder?
In der Pille meistens. Also es sind zurzeit fast ausschließlich so Batman-Pillen im Umlauf.
Und ist sicher nicht geeignet zum Party machen, würde ich jetzt mal schätzen.
Kommt drauf an, wie du Party definierst. Also wenn jetzt so eine Party ist, wo lauter Leute alle betrunken sind oder sowas, dann auf keinen Fall. Aber so, wenn man so eine kleine Party hat unter Leuten, die halt mit solchen Drogen vertraut sind, dann eignet sich das schon. Also ich war auch schon mehrmals auf Festivals auf dieser Substanz. Auf keiner ganzen Pille, aber auf einer halben Pille. Das ging eigentlich ganz gut klar.
Ja, weil es gibt ja so Substanzen wie zum Beispiel LSD. Wenn du das so in kleinen Mengen nimmst, dann ist es eigentlich fast, für mich persönlich, eigentlich die geilste Substanz für eine Party.
Ja.
Wenn du zu hoch gehst, und mit zu hoch meine ich über 100 oder 80 vielleicht schon, ja, so 80.
80 wäre für mich definitiv schon zu viel für eine Party.
Ey, ich war da mal auf Thailand, also die Party ging bis zum Morgengrauen und boah, das hat so hart reingekickt, ey. Ich habe da die Energie von jeder Person aufgenommen und das war so hart. Deswegen,
ja,
das ist ja auch nochmal so eine Sache, gell? Es gibt immer noch so Substanzen, die in einer gewissen Dosis super, also fast schon euphorisch wirken.
Ja.
Und dann in einer anderen Dosis komplett das Gegenteil passieren kann.
Ja.
Aber 2CB muss ich mir auf jeden Fall mal abchecken.
Zur Dosierung, ich bin, muss ich sagen, ein mega Fan von Low-Dosing. Also nicht Microdosing, sondern Low-Dosing. Also bei LSD jetzt halt so 30, 40 Mikrogramm.
Spüre ich fast nichts.
Bei 30, 40 spürst du doch fast gar nichts?
Ich sag's mal so, es ist eher unangenehm dann für mich. So, es ist dann so etwas in between. So.
Ja, aber mir kommt es manchmal so vor, als ob das alle Leute nur sagen, weil es überall online steht, wenn man kleinere Dosierungen googelt. Aber das höre ich so oft, aber ich kann das 0,0 bestätigen. Also ich habe noch nie bei diesen Dosierungen das Gefühl gehabt, so, oh nein, ich fühle mich so zwischen zwei Welten und sowas.
Nee, ich will es anders beschreiben. Es ist so, du spürst etwas, also wenn du das iPhone-Display guckst, dann siehst du zum Beispiel die Farben und alles und du spürst schon etwas, aber du hast dann auch diese, also es gibt ja nur eine leichte Nebenwirkung bei LSD, so dieses leichte so Magenverstimmung so ein bisschen, so ganz leicht, viel weniger als jetzt bei anderen Sachen.
Und bei Pilzen ist es viel stärker bei mir zum Beispiel immer.
Ja, meine Freundin hat da extrem Probleme mit Pilzen, ja.
Pilzen nehme ich aus dem Grund fast gar nicht mehr, weil mir das einfach zu stark ist vom Magen her.
Ich kriege immer Kopfweh am nächsten Tag von Pilzen, deswegen habe ich aufgehört.
Echt?
Ja.
Habe ich ja noch nie gehört.
Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich habe ja vorhin Rauschkunde angesprochen. Und Rauschkunde, der ist ja ultra versiert in diesem ganzen chemischen Bereich, aber er hat auch diesen spirituellen Touch noch so ein bisschen.
Ja, ja.
Und für mich ist es eben auch so, dass ich wirklich sagen kann, ich war auch im Februar in einer Ayahuasca-Zeremonie, 4 Nächte nacheinander. Und ich kann auch wirklich sagen, dass Mushrooms bei mir ganz anders, also die sind für mich Teachers. Also die bringen mir jedes Mal was bei. Die sagen mir, Misha, guck in dich rein. Und Acid ist immer so der Blick nach außen so. Also ich gehe dann so in die Systeme rein, der Menschheit und Politik und hinterfrage die ganze Welt. Also ganz eine andere Experience eigentlich so.
Man sagt ja auch immer den Leitspruch, bei Pilzen sind die Pilze der Pilot und bei LSD ist man selbst der Pilot. Das ist ja so ein typischer Spruch.
Das würde ich so bestätigen. Was war denn das Höchste, was du mal bei LSD konsumiert hast?
Also ich muss sagen, ich bin ultrasensibel auf das Ganze. Also ich bin so... Also 115 bis 125 war das meiste. Also das war direkt mein erster Trip. Und da war ich schon so aus dieser Welt. So. Also vor allem beim Peak habe ich gar nichts mehr gecheckt. Man konnte nicht mehr reden. Dass ich mir dachte, ich brauche, glaube ich, nie eine höhere Dosis nehmen als 100. Also das reicht mir völlig aus.
Okay.
Was war deine höchste Dosis?
250.
Ah, okay.
Ja, der Hoffmann. Der Hoffmann, sagt man ja.
Ja.
Was ist denn für dich so... Weil du jetzt gerade gesagt hast, du würdest nie höher gehen. Hat das jetzt einen Grund? Weil du sagst ja auch immer wieder, es gibt positive und negative Folgen. Ab wann ist zum Beispiel ein Trip schlecht? Was ich einfach immer so Mühe habe, ist die Nachteile zu erwähnen. Also wenn es wirklich fast keine gibt, wie zum Beispiel bei LSD. So, es ist so schwer für mich, den Leuten zu sagen, nimm LSD nicht. Also außer du willst es halt nicht nehmen, dann nimm es nicht. Aber wenn du es nehmen willst, was ist denn der Nachteil so?
Es ist halt ein Satz, kann man so die im wesentlichen Nachteile zusammenfassen. Man könnte halt irgendwie eine Psychose bekommen, so. Aber so körperlich oder so wurde da jetzt keinerlei negativen Effekte oder sowas nachgewiesen. Und dann gibt es natürlich immer das, oh, ich habe Angst vor einem Bad Trip, aber solange es dir nach dem Trip wieder gut und normal geht, dann hat es einem ja dann nicht unbedingt was ausgemacht. Also das wird auch teilweise so. Also oft wird Gefahr gleichgesetzt mit Bad Trip, aber nur weil du eine negative Erfahrung hast, ist es ja nicht gefährlich. So, ich weiß natürlich nicht, ob das mal untersucht wurde, ob wenn du einen Bad Trip hast, ob dann das Risiko für eine Psychose hochgeht oder so. Wäre plausibel, aber trotzdem, nur weil es ein Bad Trip ist, heißt es ja noch nicht unbedingt was Negatives. Und um zu deinem Punkt zurückzukommen, weil ich ja gesagt habe, dass ich jetzt nicht höher gehen will von der Dosis. Ich muss sagen, also selbst bei jetzt den 100 Mikrogramm, der Peak des Trips, der ist für mich schon immer ultra anstrengend, so anstrengend, dass ich so froh dann immer bin, dass es vorbeigehe und ich mir denke, bei noch mehr würde ich dann noch weniger drauf klarkommen, da wäre es noch anstrengender.
Was heißt unangenehm? Also wie stelle ich mir das vor?
bei den Dosen verliere ich halt immer schon komplett alles Menschliche sozusagen. Also ich check überhaupt nicht mehr, was Leben ist, was Menschsein ist. Ich schaue mich nur um und denke mir so, hä, was geht hier ab? So, also, was geht hier ab? Nicht wirklich, weil ich auch Sprache nicht mehr konzeptionalisieren kann, aber es ist einfach nur so dieses Gefühl von, hä? Und du siehst Dinge und weißt nicht, wofür sie gut sind. Du siehst irgendwie einen Tisch und denkst dir, was ist das? Ist das jetzt, was ich da drauf? Also, das ist jetzt auch wieder zu sehr verbalisiert, weil ich da nicht in Worten denke, aber es ist einfach nur so die komplette Entkonzeptionalisierung von allem. Und man denkt dann kurz so, scheiße, ist das Existenz? Und man weiß nicht mehr so, ah ja, ich bin der Simon, 31 Jahre alt,
no chance.
YouTube-Kanal und so. So, solche Dinge weiß man halt nicht mehr in diesem Moment. Und das finde ich halt was sehr angsteinflößend. Also dabei ist mir immer sehr unwohl. Oder wie ist es bei dir? Kommst du auf diesen Zustand gut klar oder hattest du den noch nie?
Also ich sag dir jetzt ganz ehrlich, was ich darüber denke. Ich denke, du bist eben genau in dieser Zwischenwelt in dem Moment. Also Sam Harris und Tim Ferriss haben mal zusammen einen richtig geilen Podcast gemacht, wo sie über die Gefahr von diesem Half-Ass-Dosierung sprechen. Weil dein Mind ist ja immer noch irgendwie, er versucht ja immer noch irgendwie zu rechnen. Er versucht immer noch irgendwie Sinn zu ergeben. So, also wenn du dich fragst, kann ich jetzt da drauf sitzen, dann ist dein Verstand gerade dabei, sich so den letzten Kick zu geben, aber du bist noch nicht in der Lage, loszulassen. Und das ist eben in meinen Augen eigentlich auch der unangenehmste Effekt. Also ich persönlich habe es am liebsten, wenn ich wirklich komplett abzischen kann. Und dann lässt du los und ich höre mir dann natürlich auch zum Beispiel immer sehr geile Musik an. Also so, ich habe eine ganze Playlist, die heißt Chainless Heart Music. Die geht so ins Herz. Also da bist du dann wirklich so emotional geöffnet. Und wenn du dir das reinziehst, also ab 150 Mikrogramm geht's in meinen Augen los, so. Das ist so die Dosis, wo es losgeht. Und dann bist du aber dann wirklich im Peak. Für eine Stunde fliegst du. Du fliegst. Irgendwo im Nichts. Und das ist so schön eigentlich. Also deswegen, für mich ist es das Gegenteil. Für mich ist es die schönste Experience überhaupt.
Ja, vielleicht hast du mich jetzt gerade überzeugt, dass ich vielleicht nochmal höher gehen soll. Aber ist es bei dir auch schon so, dass du bei einer Dosierung von so 100 Mikrogramm gar nichts mehr checkst, so gar nicht mehr weißt, wer du bist und nichts mehr konzeptionalisieren kannst?
Also ich hatte das bisher nur einmal auf Shrooms, bei meiner ersten Shrooms-Experience, da habe ich auch ein ganzes Video darüber gemacht. Und da war ich auch in diesem Ego-Death, also da hatte ich einen Ego-Tod und das war so, eine halbe Stunde war es der schönste Tag meines Lebens und danach hat mein Verstand, hat sich zurückgemeldet und gesagt, du bist jetzt gerade am Meeresgrund gestorben, so. Also ich war im Schwimmen alleine so und ich habe die ganze Story auf YouTube. Und dann bin ich auch zurückgekommen und habe alles vergessen. Ich wusste nicht mehr, dass ich eine Freundin habe zuerst. Ich habe mich dann auch hinterfragt und dann auch ganz viele Sachen umgestellt, aber ich weiß auch nicht, wieso das passiert, weil bei meiner Freundin ist es schon öfter passiert, bei mir jetzt nur einmal. Ich weiß nicht, was das ist, ich weiß nicht warum, dass gewisse Leute dann so in der Amnesie, kurzzeitig so.
Ja, genau, und man kann nicht mehr reden und so, also ich glaube, ich bin auf jeden Fall sehr stark anfällig, also die Leute sagen immer, Simon, alles in Ordnung, und ich dann immer so, kann ich mal sagen, ja, nein, so, Simon, ist alles in Ordnung.
Aber darf ich dich fragen, hast du schon mal versucht, einfach so wirklich gar nichts zu machen, also einfach mal zu meditieren und hinzuliegen und nichts zu machen, so einfach mit geiler Musik?
Ich mache das bei den meisten Trips jetzt ohne, dass ich es plane, weil sobald ich in diesem Zustand bin, sitze ich halt einfach nur da oder lieg da und kann nichts machen, weil ich ja gar nicht weiß, was man machen kann als Mensch, so, ja.
Ja, ich schicke dir mal die Folge zu von den beiden, weil du feierst ja Sam Harris auch. Ich fand die Folge ziemlich interessant, wie sie das beschrieben haben, dass eben die Gefahr dabei liegt, dass du dann so in dieser Zwischenwelt nicht ganz rauskommst. Und
ich weiß nicht, ob das ist, weil ich bin ja in keiner Zwischenwelt. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwelche menschlichen Gedanken habe. Also ich bin ja dann definitiv raus, check gar nichts und habe durchgehend so ein leicht unwohles Gefühl. So.
Aber warum weißt du überhaupt, dass du nichts checkst?
Ich weiß es gar nicht. Mein Körper hat so dieses Gefühl von, oh, das ist ungewohnt. So.
Das ist ein Gedanke.
Nein, aber es ist kein Gedanke, es ist ja nur ein Gefühl. Also mein Körper checkt es, glaube ich, aber ich denke nicht sowas wie, oh, das ist aber ungewohnt. Es ist halt schwierige Worte zu checken, weil es ist halt die komplette Entkonzeptionalisierung von allem und man denkt sich so, ich check gar nichts, hä?
Aha. Suchend.
Ja.
Man ist suchend in dem Moment, oder nicht? Fühlt sich das nicht so suchend an, so? Irgendwo sich festhalten zu können, so wieder.
Also ich glaube, ich bin in dieser Phase zu sehr weg, um sagen zu können, dass es noch irgendwas dazwischen ist. Also ich glaube, ich bin da wirklich schon komplett weg, so.
Okay.
Und dass es halt nur so ein unbewusstes Unwohlsein ist, so.
Ja. Gibt es irgendwelche Substanzen, die du noch nicht probiert hast, die noch auf deiner Liste sind, wo du sagst, das will ich unbedingt nochmal machen?
Mescalin tatsächlich. Ich habe tatsächlich auch noch Ayahuasca noch nicht probiert. Hast du da auch ein Video auf deinem Channel?
Ja, ich habe das wirklich auch 4 Tage am Stück gemacht. Mit Ayahuasca muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich so, schon fast ein bisschen so der Endgegner so. Auch was ich gesehen habe, wie gewisse Leute darauf reagieren, das ist schon nochmal ein Level höher als jetzt Mushrooms für mich so.
Okay.
Also ich habe da auch einen guten Kontakt in Deutschland, falls sich das interessiert.
Ja, genau. Ich kenne da auch solche Retreats in Deutschland, weil viele fahren ja extra nach Peru, aber ich habe gehört, dass es in Deutschland oder Amsterdam oder sowas tatsächlich viel besser ist, weil die da viel eher, also da diese Schamanen da auch aus unserer Welt kommen oder hier leben und dann viel eher auf dich eingehen können und
genau
sozusagen einen westlicheren Touch hat. Also kenne ich total viele auch sehr große YouTuber, die bei solchen Ritualen immer regelmäßig mitmachen.
Mhm. Gibt es denn einen Grund, warum du die Sachen noch testen willst? Ist es eine Neugier oder glaubst du, dass du dabei nochmal was für dich lernen kannst?
Also ich würde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es schon eher Neugier ist, aber auch nicht so krass Neugier. Wenn jetzt irgendwer sagen würde, wir haben alles Ayahuasca oder Mescalin ausgerottet, wäre ich auch so, ja, okay, passt. Also ich finde, ich habe mittlerweile schon die Sachen, die ich in Anführungsstrichlein mit sehr großem Interesse probieren wollte, die habe ich auf jeden Fall probiert. Und das andere sind jetzt sozusagen nur extra Runden. Also zum Beispiel Mescalin steht schon seit, also bestimmt mehr als 5 Jahren auf der Liste. Und es wäre jetzt auch kein Stress für mich, das zu besorgen oder sowas. Aber es interessiert mich aber jetzt nicht so saukrass, dass ich mir denke, oh scheiße, wann kann ich das endlich nehmen? So.
Also ich hab's immer mit Zeichen. Da bin ich vielleicht nicht ganz so science-based wie du. Ich glaube halt schon so ein bisschen an Zeichen irgendwie. Und ich habe das Gefühl, gewisse Drogen müssen auch zu dir kommen. Also ich würde zum Beispiel auch nicht suchen nach Sachen, wenn ich nicht ein Zeichen kriege oder so einen Grund. Weißt du, also als 2CB ist jetzt zu mir gekommen, durch dich.
Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, also was so Zeichen angeht, würde ich sagen, lebe ich so. Also ich lebe auch nach Zeichen. Ich würde aber nicht sagen, dass das wissenschaftlich ist. Ich sage jetzt nicht so, oh Leute, kennt ihr nicht die Synchronizität und sowas? Aber ich lebe so, als wäre es wahr und spreche auch so. Also zum Beispiel, ich war in Kroatien und habe da LSD genommen und dann ist mir auf einmal die Idee gekommen, auf dem Trip, dass ich mit so einem Kumpel, den ich da erst ein halbes Jahr vorher kennengelernt hatte, dass ich mit dem unbedingt LSD nehmen muss. Und der hat halt mit sowas vorher gar nichts zu tun. Der war irgendwie so Finanzberater. Und ich habe dann auf einmal so plötzlich so, oh, ich muss mit dem LSD nehmen, ich glaube, das ist ein Zeichen, ist mir gerade eingefallen, habe ich dann dem geschrieben, so gesagt, jo, wir müssen zusammen LSD nehmen, er so, ja, Logo, ich bin dabei, und dann haben wir das gemacht, und das war einfach eine saugeile Erfahrung, und das habe ich auch dann damals so wie so eine Eingebung gesehen, oder so irgendwelche Zufälle und sowas, das werte ich dann auch gewissermaßen wie was Übernatürliches, obwohl ich natürlich jetzt nicht sage, dass das wissenschaftlich erwiesen übernatürlich ist.
Mhm.
Übernatürlich ist gar nicht das richtige Wort, weil vielleicht ist es ja quasi in der Natur der Existenz eingebaut, dass solche Mechanismen existieren.
Ja, ich hatte gerade letztens mit dem Gabriel Asimov einen Podcast, mit dem hast du ja auch, habe ich gehört, eine lustige Experience gehabt. Und da sind wir auch ganz tief rein in dieses, was wir denken sei übernatürlich. Und wir haben dann alles nochmal wissenschaftlich so runtergebrochen, gemerkt, so shit, schau mal, sogar das und so, es ist lustig.
Ja, also genau genommen gibt es ja per Definition nichts Übernatürliches.
Nein.
Ja. Seid ihr dann auch zu dem Schluss in den Podcast gekommen?
Ja, also ich meine, wir haben das auch mit Rauschkunde besprochen. Es gibt auch keine synthetische Drogen.
Ja, genau. Solche Gedanken habe ich auch schon voll aufgedacht. Kann ich voll folgen, so. Ja.
Also wenn du jetzt nicht gerade Sternstaub schnupfen würdest, dann könntest du sagen, okay, das ist nicht irdisch, so.
Ja.
Du hast was nicht irdisches konsumiert.
Oder selbst wenn man so eine Stadt nimmt. Eine Stadt, man sagt so, ja, gehen wir doch raus in die Natur. Aber die Stadt ist ja gewissermaßen auch Natur. Das ist das Habitat des Menschen. Das natürliche Habitat des Menschen.
Ist einfach so.
Ja.
Nochmal zum Thema Drogen jetzt im Allgemeinen. Ich habe nämlich hier aus meiner Patreon-Community von Konstantin ein paar richtig interessante Fragen gekriegt. Ich finde, die sollten wir hier einfach mal adressieren. Und zwar, erste Frage, welche Substanz wirst du nie wieder konsumieren?
LSA.
Habe ich auch schon gehört, soll schlimm sein, hä?
Also hawaiianische Rollenshose ist auch so der Hauptwirkstoff bei vielen dieser Happy Caps, was es in Holland gibt. Und ich habe total oft gehört halt vorher, dass es einem davon schlecht wird oder dass man ein total komisches Magengefühl und sowas hat. Ich habe es einmal genommen und da war das nicht und dann noch ein zweites Mal war es nicht. Beim dritten Mal war es dann aber volle Kanne. Ich sehe halt keinen Grund, das zu nehmen, wenn man auch LSD genauso nehmen kann. Also es gibt nichts, was LSA einem gibt, was LSD einem nicht gibt, so. Es gibt welche, die ich noch nie probiert habe und auch nicht probieren will, sowas wie Zigaretten oder sowas.
Ja, also ich habe damals bei Azarius, so einem holländischen Headshop, als ich 14 war, habe ich einfach mal alles so bestellt, habe ich auch so Hawaiian Baby Wood Rose bestellt. Das erste Mal habe ich, glaube ich, einen Tee draus gemacht, da hat es aber fast nicht gewirkt und da wurde mir auch nicht wirklich schlecht. Und dann hieß es dann eben auch, du musst diese Haut in Wasser aufweichen, die Haut dann abziehen Und mir wurde dann aber auch schlecht, aber jetzt nicht so schlimm schlecht wie jetzt die. Also da ist dann San Pedro, der Kaktus, um einiges schlimmer gewesen, den runterzukriegen, ey.
Deswegen, Boah. Also wenn ich Mescalin konsumieren werde, werde ich das auf jeden Fall synthetisch oder extrahiert machen. Und dass es halt dann nur so eine Dose von 200 Milligramm ist. Ich habe keinen Bock, so kiloweise davon runterzuschlucken, wo man dann bei jedem Schluck kotzen muss.
Ja, jetzt hat der Konstantin hier drei Kategorien für deine Lieblingssubstanzen gebracht. Einmal für Feiern, einmal für spirituelle Entfaltung und einmal für Entspannung. Jetzt haben wir drei Tiers.
Feiern, MDMA oder 2CB, spirituelle Entfaltung, LSD, was war das letzte?
Entspannung.
Ich weiß nicht, ob ich da fast DMT wählen würde.
Was?
So Low-Dose DMT, sich einfach so hinsetzen und da ein bisschen DMT.
Wie meinst du DMT? Rauchen oder was?
Dampfen, ja.
Also mit dem Volcano?
Ja, zum Beispiel, ja.
Also was ist denn das für ein DMT, was du dir da reinziehst? Ist es NDMT?
Ja, genau. NN heißt es nicht.
Ja, NN. Das ist pflanzlich.
Das ist normal. Also ja, das ist aus einer Pflanze extrahiert, die meisten. Mimosa hostilis oder sowas.
Und woher kriegst du das? Jetzt nicht den Namen und so, aber wo kriegt man das her?
Eduard Meyer in der Bayerstraße 64. Immer wenn sonst, wenn mich sowas gefragt wird, viele fragen mich das auf Instagram und natürlich immer der Polizei googeln und dann die Adresse von der Polizei schicken. Zu sowas kann ich jetzt nicht im Podcast was dazu sagen, aber es gibt einen Ort, wo man alles herbekommt.
Okay.
Da bekomme ich es auch her.
Okay, also ich wollte einfach mal wissen, ist es eben sowas, dass man irgendwie online bestellt oder gibt es da auch Kurierservice? Also es gibt zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel jetzt San Pedro, sage ich jetzt ganz ehrlich, so diesen Kaktus, also den baust du dir entweder selbst zu Hause an oder du kennst jemanden, der das macht. Das ist jetzt nicht so der 0815-Stuff, den man sich irgendwo bestellen kann, so in der Regel.
Doch.
Okay.
Alles kann man sich bestellen.
Warst du schon mal im Darknet?
Ja.
Ich habe da noch nie reingeguckt. Was geht da eigentlich ab? Wie kann ich mir das vorstellen, Mann?
Ja, also man lädt sich den Tor-Browser runter und...
Also das Wie musst du jetzt vielleicht... Ich weiß nicht, ob das Wie wirklich wichtig ist.
Nee, quasi, weil du weißt, was da so abgeht. Also da müsstest du es dir vorstellen. Also das ist jetzt so ein spezieller Browser und da kannst du halt ins Darknet rein und da gibst du Seiten wie dark.fail und das ist eine Auflistung mit so zum Beispiel unterschiedlichen Marktplätzen, was da im Darknet, was ich, manche Seiten, die nur jetzt für Cannabishandel unterwegs sind und dann gibt es halt irgendwelche Seiten, wie beispielsweise Wall Street Market, das ist dann eine Seite, die jetzt explizit für den Drogenhandel zuständig ist und das ist dann so wie Amazon für Drogenhandel oder eBay, also es ist nicht so einfach eine Seite von einem Dude, der seinen Shop hat, sondern sau viele Leute können da ihr Drogenangebot reinstellen, also wenn du jetzt sagst, ja, du möchtest jetzt Drogen verkaufen, dann kannst du dich da anmelden und dann da deine ganzen Drogen einstellen und dann bestellen das Leute und die können auch Kundenbewertungen und sowas abgeben, was halt dann ganz cool ist, weil man da sich dann halt von der Qualität auch relativ sicher sein kann. Wenn jetzt 100 Leute sagen, das wirkt gut und alles, dann ist das natürlich schon ein gewisses Qualitätssiegel.
Aber wie stelle ich mir denn das vor? Ist es überhaupt legal, ins Darknet zu gehen oder ist es gar nicht legal?
Ins Darknet zu gehen ist tatsächlich 100% legal. Nur das Bestellen ist halt illegal. Was ich ultra interessant fand, ich glaube, Steuerung F war es, glaube ich, die haben nämlich so eine Doku gemacht, wo sie einfach zeigen, dass sie sich was im Darknet bestellen. Und angeblich haben die das mit so einem Anwalt geklärt und scheinbar ist das legal, weil das ja für eine Doku ist. Das heißt, also wenn der Anwalt die Wahrheit sagt, wir haben ja einen YouTube-Kanal, das heißt, wir könnten jetzt einfach ins Internet gehen und dann was bestellen und sagen, wir filmen es und ja, das ist eine Doku. Hört sich fast ein bisschen unglaubwürdig an, dass das funktionieren oder dass das legal ist, wenn man das dann... Es wäre ja genauso, als würde man jemanden umbringen und sagen, oh, das ist für eine Doku. Nee, Schmarrn. Also es ist natürlich was anderes, weil da keiner zu Schaden kommt. Aber das geht aber zum Beispiel, es wurde ja häufig, was Graslegalisierung angeht, vor Gericht versucht, das als Rastafari zu legalisieren. Also weil bei denen gehört ja Gras so ein bisschen kulturell dazu, zu Teil der Religion. Weil es gibt ja Artikel 4 Grundgesetz irgendwie, dass man keine Einschränkungen von Religion oder sowas haben darf. Da haben die Leute dazu versucht durchzubringen, dass man halt da Rastafari nicht belangen darf deswegen. Und das ist nicht durchgekommen vor Gericht, aber scheinbar dann Dokus darf man dann wieder machen.
Ja, ich habe das auch schon gehört, dass Ayahuasca deswegen auch in verschiedenen südamerikanischen Ländern legal ist.
Ja, wenn das irgendwelche Indianer und sowas machen.
Zeremonielle.
Genau.
Ja. Noch eine letzte Frage zum Darknet. Also der Grund, wieso ich mich bisher dort nie reingewagt habe, ist, weil ich eben auch wieder glaube, hier habe ich wieder so einen spirituellen Glauben, dass dort, wo du deine Energie hinleitest, dort ziehst du was an. Also so diese Law of Attraction hat viel mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Und ich habe einfach das Gefühl, dass wenn du dorthin gehst, dass du dann einfach vielleicht auch schlechte Energien anziehst, weil es gibt ja dort auch Sachen wie Menschenhandel und so ein Scheiß. Also auch das gibt's doch dort, oder?
Ja, aber es gibt ja auch Pädophilie im Clear Web. Das heißt, da dürftest du gar nicht mehr ins Internet. Also es gibt viele Leute, die pädophil sind. Aber das Ding ist, auf den Seiten, wo du die Drogen kaufen kannst, das hat nichts mit Menschenhandel zu tun. Also es ist nicht auf einer Seite. Das Einzige, was vielleicht moralisch ein bisschen fragwürdig ist, auf manche dieser Drogenseiten gibt es so gehackte Kreditkarten, kann man sich holen auf manchen Seiten. Das sind natürlich keine Good Vibes. Die unterschiedlichen Seiten haben auch da immer so einen unterschiedlichen ethischen Code. Also es gibt manche, wo es halt nur Drogen gibt und so. Ich weiß nicht, wie streng da so deine Philosophie da ist, quasi, ob es dir reicht, dass es im Allgemeinen im Darknet schlimme Sachen gibt. Aber wie gesagt, da müsste es dir eigentlich auch reichen, nicht ins normale Internet zu gehen. Aber wie gesagt, viele Seiten gibt es, wo halt eigentlich nichts moralisch Fragwürdiges abläuft, außer, das heißt außer, aber es passiert nur Drogenhandel dort.
Und der Grund, warum das jetzt nicht im normalen Web ist, ist, weil das dort einfach aufgrund von IP-Adressen blockiert wird, oder was?
Ja, also es ist da sehr viel schwieriger, eine Seite anonym am Laufen zu halten, also, ja.
Ja, got it.
Aber gibt's auch mittlerweile, also es gibt immer so ein, zwei große Clearnet-Drogenhandelseiten. Ich weiß nicht, ob es zurzeit gerade eine gibt, aber Chemical Love und sowas. Also kennst du die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online?
Nee, noch nicht. Die habe ich mir noch nicht reingezogen.
Das basiert ja auf einer wahren Geschichte von einem Dude, der im Internet Drogen im Clearnet verkauft hat, von dem Shiny Flakes. Das war so ein ganz bekannter Fall. Also shinyflakes.de oder .com. Es war halt so ein Dude im jugendlichen Alter, so zwischen 18 und 20, der halt einfach im Clearnet einen Shop aufgemacht hat und da halt wirklich alle Drogen verkauft hat, von Kokain bis Ecstasy, und hat da scheinbar, die haben ihn dann irgendwann erwischt. In seinem Kinderzimmer hat er das Ganze, glaube ich, sogar noch gemacht. Und irgendwie 60.000 Euro Bar hat er rumliegen.
Krass. Nochmal zum DMT zurück. Warum entspannt dich das? Gehst du da nicht 10 Minuten in die Galaxie?
Nee, eben nicht. Man kann da so eine gewisse Dosis nehmen, wo man sau viel sieht, also wo irgendwie schon der Teppich so übel anfängt zu wachsen und sowas, aber man geistig noch so komplett klar ist. Bei allen anderen Psychedelika ist es bei mir andersrum. Also zum Beispiel LSD, da sehe ich noch fast komplett normal, aber mein Gehirn, also mein Geist, mein Verstand ist schon komplett weg. So, ich bin schon komplett weg, aber sehe noch relativ klar, aber da nicht komplett klar, und alles bewegt sich, und das hat auch wirklich was Entspannendes. Natürlich, Gras ist auch immer manchmal entspannt, aber tatsächlich würde ich dem Tee vorsehen. Also ich war, diese Kategorie der Frage ist für mich auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich eigentlich nicht so oft jetzt irgendwie so Entspannung suche. Und vor allem auch nicht in Form einer Droge. Also ich denke mir nicht so, oh, ich muss mich entspannen, oh, ein bisschen Drogen nehmen oder sowas. Also ich bin sehr, vermutlich wegen meinem ADHS, eine sehr angespannte Person. Also jetzt nicht angespannt im Sinne von, dass es unangenehm für mich ist, sondern so, ich bin immer so auf Sendung, immer auf Zack. Aber ich finde es sehr angenehm so. Ich muss mich eigentlich nicht so oft entspannen, muss ich sagen.
Ich bin sehr ähnlich, ich bin auch ADS, wenn man das so labeln darf, und ich finde es ein geiles Gefühl, dass man immer so klar ist, immer am Start, immer so aktiviert, bam, bam, bam.
Ja, genau, ja.
Und wenn ich mal wirklich entspannen will, da kommt keine Droge dieser Welt dran ran, dann, Alter, geile Sauna.
Oh,
richtig,
ja.
Heiße Sauna, boah, da geht's richtig ab, ey.
Mir ist gerade eine viel bessere Antwort eingefallen noch. Also, ich habe es, wie gesagt, noch nie zur Entspannung genommen, aber wahrscheinlich eine der entspannendsten Drogen ist wahrscheinlich auch sowas wie Kratom. So. Hast du damit schon Erfahrung?
Kratom ist krass. Ich wollte es schon immer mal probieren. Ich habe gehört, wenn du das in ganz kleinen Dosen nimmst, dann wirkt das wie Koffein, dass du dann so richtig Power hast.
Ja, ultra, ultra.
Und wenn du viel nimmst, bist du dann so voll relaxed, gell?
Ich habe einmal Kratom genommen. Also es war einer meiner ersten Drogentests tatsächlich, Kratom. Und es war ultra weird. Mir wurde extrem schlecht davon und ich hatte so ein komisches Gefühl und habe dann gedacht, nee, die Droge ist nichts für mich. Und dann haben mir die ganze Zeit die Leute geschrien, gesagt, so, Kratom, gib mir noch eine Chance und so. Dann habe ich es irgendwann nochmal genommen. Und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich ziemlich der Fan von Kratom. Also es, ich nehme es jetzt auch nicht oft. Das war, glaube ich, tatsächlich wahrscheinlich schon 3 Monate her, dass ich das letzte Mal genommen habe. Ist einfach nicht dazu gekommen in letzter Zeit, aber an sich ist es wirklich eine sehr angenehme Sache.
Raucht man das oder nimmt man das in Kapseln?
In Kapseln, also ist oral einnehmbar. Also die letzten Mal, als ich es genommen habe, habe ich es immer einfach mit heißem Wasser getrunken. Man gewöhnt sich auch tatsächlich dann an den Geschmack.
Okay. Ja, ich habe mal gehört, dass es in Thailand scheinbar lange verboten war, obwohl das eigentlich eben Leute von Heroin wegbringt. Das ist ein Opiat irgendwie oder so.
Ja, genau. Geht in die Richtung, also Opioid und wirkt auf die gleichen Rezeptoren und sowas. Ist sehr viel seichter, sehr viel milder, also nicht so heftig. Ist krass, ist es ja auch noch tatsächlich komplett legal gerade. Das ist krass, ich wusste gar nicht, dass es damals in dem Land dann illegal war.
Ich glaube nur in Thailand, aber da ist ja alles illegal fast.
Das ist alles illegal, aber ich glaube trotzdem, dass man da sich irgendwie solche Mushroom-Trips buchen kann, weil die Polizei da irgendwie verdammt leicht bestechlich ist. Und da gibt's dann irgendwie so Mushroom-Bars, wo die dann irgendwie ein paar hundert Euro an die Polizei zahlen und dann kannst du es dann da machen, obwohl es eigentlich sehr streng reguliert ist.
Gras und Mushrooms findest du in Thailand ziemlich entspannt, ja, ziemlich einfach.
Ich finde, das ist immer wieder ein gutes Beispiel, dass es so überhaupt nicht auf die Gesetze ankommt in den jeweiligen Ländern, sondern nur auf die Kultur so. Nur das entscheidet, wie was genommen wird.
Deswegen habe ich dich ja hier hingeholt. Wir wissen beide, das ist ein Bullshit. Oder wir wissen beide, dass die meisten Drogen aus politischen Gründen verboten worden sind und dass es hier eigentlich schon lange nicht mehr um gesunden Menschenverstand geht. Weißt du, Politik ist ja auch lahm. Ich meine, ich habe die ganze Sache mit MDMA und MAPS verfolgt jetzt die letzten 2 Jahre. Und wie lange das geht, wie viele Millionen da reingepumpt werden müssen, bis es da mal nach vorne geht. Das ist so peinlich. Das ist so langsam alles, ey. Das ist so, ugh.
Ja, von dem her finde ich es auch cool, ja auch mal jetzt einen Podcast mit dir zu machen, da du schon ein bisschen versiert bist, was das Ganze angeht. Und sonst ist es ja immer so, dass man bei vielen noch bei null anfangen muss.
Ja, ist langweilig, ja. Ich fand auch ein paar deiner Statements ziemlich geil. Also du hast zum Beispiel gesagt, du hast früher mal gesagt, dass du Koffein gefährlicher findest als Gras, das hast du dann revidiert.
Ja genau, das war eine Bullshit-Aussage, würde ich sagen. Also ich würde sagen, Gras ist eindeutig gefährlicher. Damals habe ich die Aussage darauf gestützt, dass man bei der Koffeinüberdose sterben kann und bei Gras nicht.
Guter Punkt. Also ich bin komplett weggekommen vom Gras, lustigerweise. Hier ist nicht mehr meine Substanz, habe ich gemerkt. Es macht mich nicht...
Also ich weiß nicht, ob du da meine neuen Videos dazu gesehen hast, da rede ich auch ein bisschen darüber. Also es war nie so richtig meine Substanz, muss ich sagen. Also ich habe nie irgendwie täglich konsumiert. Höchstens, wenn ich in Amsterdam bin, konsumiere ich täglich, damit man da die Coffeeshops auskosten kann.
Das ist so krass dort.
Aber ansonsten, ich habe sogar gestern tatsächlich einmal an den Vaporizer gezogen, aber vorgestern war es, glaube ich, auch 2 oder 3 Monate her, dass ich das letzte Mal konsumiert habe. Ich finde, das ist ein bisschen so eine überbewertete Droge, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, was es bei mir ist. Ich weiß nur, dass in dem Moment, wo ich Gras konsumiere, finde ich es immer richtig geil. Also ich kann mich erinnern, in L.A., letztes Jahr war das, glaube ich, noch. Jedes Mal, wenn ich an den verdammten Vape gezogen habe, also so Öl, anzünden irgendwas, mache ich eh nicht.
Sehr gut.
Ich habe angefangen, irgendwelche Instagram-Stories aufzunehmen, Mann. Ich habe über Gott und die Welt gelabert und das mache ich sonst nie. Also sonst bin ich immer sehr portioniert mit meinem Social-Media-Konsum und auch mit meinem Output, aber auf Gras kann ich mich nicht mehr steuern. Und dann aber, und das ist der Grund, wieso ich aufgehört habe, am nächsten Morgen, Mann, ich habe das Gefühl, die Welt fickt mich so. Ich habe nichts mehr unter Kontrolle. Ich fühle mich wie die letzte Lusche und deswegen höre ich auf, habe ich aufgehört mit der Kacke, ey.
Holy shit, 1:1 bei mir genauso. Also ich bin gar keiner... bei dem Weed so direkt einschlug, also die direkte Wirkung ist nicht so ermüdend und sowas. Ich bin da wirklich eher stimuliert und wach und mach Sachen. Aber am nächsten Morgen oder halt, wenn die Wirkung so am Ausklingen ist. Also wenn ich es genommen habe und dann nach 5 Stunden, dann kommt so das Ding, wo ich dann so müde bin und eigentlich 1:1, als hätte ich einen Upper genommen und als wären die Energieressourcen aufgebraucht und viele sagen, es gibt kein Weed-Kater, aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass am nächsten Tag mal...
100% gibt's Weed-Kater, ey.
Ja, also dass mein Kopf irgendwie so komisch ist am nächsten Tag. Komisch und auch so leichtes Kopfweh auch manchmal so.
Ja.
Ja.
Nee, gar nicht geil. Auch den Schlaf ohne REM.
Ja, das hat man nicht mehr, aber Schlaf würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Punkt ist, wo mir bei Weed bei mir jetzt negativ aufgefallen ist. Bei mir ist es dann oft sogar so, dass ich halt dann irgendwie nach 4 oder 5 Stunden so kurz aufwache. Also ich glaube, es ist ungefähr die Phase, wo der Rapid-Eye-Movement-Schlaf anfangen würde. Und dann bin ich so kurz entwach. Und manchmal stehe ich dann auch direkt auf und muss dann später dafür nochmal schlafen, weil man da diese Phase da überspringt. Aber das finde ich nicht unbedingt negativ.
Das ist die einzige Nebenwirkung für mich bei LSD, ist, dass ich einfach nicht schlafen kann die Nacht.
Das ist aber auch richtig faszinierend, weil ich kann da auch nie schlafen, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich so denke, so, oh, ich bin so wach, ich bin voll auf Sendung, sondern ich verstehe da auch nicht mehr genau so, was Schlafen, was damit auf sich hat. Ich so, okay, wir schlafen und dann überspringen wir Zeit. Hä? Was ist denn das? Und dann verstehe ich das Konzept von Schlafen nicht mehr so. Deswegen kann ich dann schwer einschlafen.
Das ist so krass. Also ich habe da auch mit dem Gabriel darüber geredet, über diesen ganzen Klartraumzeug. Das muss ich auf jeden Fall austesten. Ey. Das ist Next Level, glaube ich, wenn du das machst.
Ja, da habe ich ja auch schon häufig gehört bei manchen, dass Klarträume dann so intensiver sein können wie so ein LSD-Trip oder sowas.
Ja, Mann. Also ich meine, wir haben ja alles in uns. Alles wirkt ja irgendwie schon. Vielleicht jetzt nochmal so ein paar so Sachen. Also ab welchem Alter ist in deinen Augen der Konsum von psychoaktiven Substanzen unbedenklich, wenn man das mal so sagen darf?
Ich würde sagen, dass es nie unbedenklich ist. Also man kann nie so sagen, ah ja, jetzt bin ich 28, jetzt brauche ich mir keine Gedanken machen und kann mir ohne Ende Drogen reinballern. Es ist immer bedenklich, aber ich würde sagen, man sollte schon über 20 sein, fest im Leben stehen. Man nimmt immer so als Richtwert, ob das Gehirn ausgewachsen ist oder nicht. Vor allem bei Drogen wie Cannabis ist es relevant und besonders schädlich, wenn das Gehirn noch nicht aufgewachsen ist, sozusagen das Wachstum hindern. Ich will jetzt nicht so streng sagen, es sei nur 25 sagen, aber ich denke so, das Ding ist halt, unter 20 hat man noch so viel pubertäre Züge und hat man eine krasse Selbstüberschätzung. Das merke ich auch daran, wie sehr ich in meiner Jugend bis 20 mit Alkohol übertrieben habe. Und ich habe ja auch erst mit 23, 24 angefangen mit solchen illegalen Sachen. Das war die absolut richtige Entscheidung und bin dann immer sau weit entfernt gewesen, irgendwie das zu übertreiben. Also ich mache wirklich das meiste alle Monate nur und habe nie irgendwie einen Drang im Alltag irgendwas zu konsumieren. Also 24 war für mich auf jeden Fall ein sehr gutes Alter. Versuchst es so lange hinaus zu zögern, wie es geht. Je später, desto besser.
Gibt es noch irgendwelche andere Anhaltspunkte? Also wir wissen ja jetzt, dass dieses Psychose-Thema, das ist ja aber schon in den Leuten drin. Also ich hoffe mal, dass Leute, die psychotische Veranlagungen haben, das irgendwie schon unterbewusst merken, dass das nicht die richtige...
Ja. Obwohl das halt auch irgendwie ein richtig schwieriges Thema ist, weil ich da auch schon von Zuschauern geschickt bekommen habe, Erfahrungsberichte, wo Leute halt quasi noch keine Erfahrung mit Drogen gehabt haben und da hatten die eine Psychose und da haben die trotz ihrer Psychose mal noch LSD genommen und es wurde dann auch nicht wirklich schlimmer. Also da gibt's auch alle möglichen Varianten so. Aber trotzdem, um auf Nummer sicher zu gehen, wenn man merkt, dass man irgendwie so, ich weiß nicht, wann man es merken sollte, aber dass man vielleicht so ein bisschen psychotisch unterwegs ist, dann sollte man es auf jeden Fall eher nicht mehr nehmen. Das ist auf jeden Fall Anhaltspunkt und halt auch, man soll dann fest im Leben stehen, also nicht von lauter Sorgen umgeben, so dass man nicht abdriftet und dann irgendwann die Drogen als Pflaster nimmt, um von der Realität sich zu entfliehen.
Ja, also das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Egal wie alt man ist, dass das nicht ein Missbrauch wird. Dass man nicht versucht, etwas wegzudrücken oder etwas zu kompensieren. Dann wird es schädlich.
Ja, die meiste Zeit meines Lebens war immer sehr, sehr positiv. Ich hatte eigentlich so nie schlimme Zeiten, aber zum Beispiel letztes Jahr habe ich mit meiner Ex-Freundin getrennt. Und das war halt ultra die schlimme Zeit. Und da habe ich halt auch dann bewusst so gut wie keine Drogen genommen. Vor allem keine Drogen, wo man den Schmerz easy überdecken kann. Als jemand, der sich mit Drogen auskennt, ich wüsste, ich könnte jetzt irgendein Opiat nehmen und mir würde es instant besser gehen. Und genau dieser Versuchung muss man dann widerstehen. Also quasi, trotzdem habe ich dann vereinzelt Psychedelika genommen, also zwei LSD-Trips in der Zeit, also letztes Jahr. Und ist gut gegangen. Also man sollte auf Nummer sicher gehen und es nicht machen. Und wenn man etwas in einer schwierigen Zeit nimmt, dann vielleicht eher etwas wie eine Psychedelika, wo man an sich vielleicht arbeiten kann. Psychedelika würden sich auch gar nicht eignen, um jetzt irgendwie Schmerzen zu unterdrücken, so dass man keine Sorgen mehr hat. Bei vielen zumindest nicht. Ich kenne Leute, bei denen wirken Psychedelika so, die haben irgendwie nie negative Trips. Also die können auf einer komplett vollen Party 500 Mikrogramm LSD nehmen und sind noch voll zulerechnungsfähig und kommen drauf klar.
Keine Chance.
Da kenne ich Leute.
500?
Ja.
Aber da bist du ja weg, du kannst ja nicht mal mehr stehen mit 500.
Ich war da dabei. Also man muss sagen, er hat sie nicht auf einen Schub, also er hat so 200 auf einmal genommen und danach hat er irgendwie so gesagt, so, ah ja, irgendwie spüre ich nicht so viel, hat er nochmal zwei Pappen oder drei genommen.
Krass.
Also er hatte übelst die Pupillen und man hat gemerkt, dass er übelst den Rausch hat, aber er war halt noch für diese Dosis extrem zurechnungsfähig.
Was ich auf jeden Fall auch nochmal sagen will, hört verdammt nochmal auf euren Körper, Mann. Also ich bin halt Sportler, deswegen ist es für mich nicht schwer, aber jeder muss so ein gesundes Körpergefühl aufbauen. Und das war der Grund, wieso ich zum Beispiel eben auch Gras gesagt habe, oder? Diese trockene Fresse, ah, ekelhaft. Oder zum Beispiel GABA, ich weiß nicht, ob du mal GABA probiert hast, das ist so ein Schlafsupplement. Da habe ich zum Beispiel ganz komische Reaktionen, also das ist auch legal, das verkauft jeder Hersteller auf Amazon und ich habe das ein paar Mal genommen und ich habe einfach gemerkt, das ist nicht gut für mich. Oder Beta-Alanin auch, also das habe ich lange genommen und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es mir eigentlich nicht gut tut, so vom Körpergefühl. wenn du sehr auf deinen Körper hörst und auch ein bisschen smart bist, dann weißt du eben auch so ein bisschen.
Ja, muss auf jeden Fall eine Kombination auf beiden sein, weil wenn du nur auf den Körper hast, weil zum Beispiel, wenn du Heroin nehmen würdest, wird dein Körper wahrscheinlich auch erstmal sagen, oh, das fühlt sich sehr nice an. Das ist eine Sache, wo man relativ lange nehmen könnte ohne Nebenwirkungen und dann irgendwann würde man halt merken, dass man Entzugserscheinungen hat. Von dem her muss man auch immer den Verstand zusätzlich aktivieren.
Ja. Wie würdest du das im Allgemeinen sagen? Ich kann mich erinnern, der Rauschkunde hat gesagt, er würde Rauschkunde ab der ersten Klasse geben. Also, dass man in der ersten Klasse schon aufgeklärt wird über diese Substanzen.
Also, ich weiß nicht, ob erste Klasse ein bisschen zu früh ist.
Wie würdest du es machen?
Ich würde eher vielleicht fünfte, sechste Klasse. So. Und ich weiß halt nicht, ob da ein eigenes Fach sinnvoll wäre. Ich würde es halt vielleicht noch im Biologieunterricht, so dass man halt jedes Jahr ein, zwei Wochen hat, wo man halt da ein paar Substanzen durchnimmt oder vielleicht ein, zwei Monate, so wie beim Geschichtsunterricht, da tut man ja auch alle zwei Jahre zwei Monate den Zweiten Weltkrieg durchnehmen, so gefühlt. Mhm. Zumindest war es bei mir so. Ich weiß nicht, war es bei dir so? Habt ihr auch so den Zweiten Weltkrieg ungefähr dreimal in der Schule durchgenommen oder sowas?
Ja, also ich muss sagen, ich bin bei Geschichte immer so fast eingepennt. Also da irgendwie der französische König, Louis XIV. Und so ein Scheiß. Also ich will nicht ignorant klingen, sorry. Es gibt ja Leute, die fasziniert ist, aber für mich war Geschichte immer so, ich konnte damit nichts anfangen. So, also weißt du, im Sinne von, ich wusste, dass das Wissen mir nichts bringen wird in meiner Zukunft. Also wir reden hier von Sachen, die irgendwie scheinbar vor 300 Jahren passiert sind, irgendwo in einem Buch, irgendwo runtergeschrieben wurde, man hat es sich erzählt. Das ist ja wie die stille Post, Mann.
Ja, also ich fand es damals auch interessant, aber mittlerweile würde ich sagen, hat sich meine Erinnerung, weil man lernt ja auch aus der Geschichte. Und wenn man sich jetzt irgendwelche aktuellen politischen Ereignisse anschaut, ohne Rückblick auf die Geschichte, könnte man da sehr naiv sein, was manche Dinge angeht, wenn man da den Kontext nicht kennt.
Also ich denke, so Zweiter Weltkrieg, das geht noch klar. Erster Weltkrieg vielleicht auch, aber alles, was davor war, bevor es wirklich so Aufzeichnungen gegeben hat, bevor man so wirklich auch nachvollziehen kann. Ich meine, das ist ja wie bei der Bibel. Das ist so schwer, diese Geschichten überhaupt. Die wurden ja tausendmal wieder geschrieben und Subjektivität kommt ja auch ins Spiel. Ich meine, du kannst im gleichen Raum mit einer Person sein und am nächsten Tag erzählen zwei Leute eine andere Geschichte. Und das ist jetzt gerade passiert. Und hier reden wir von Geschichte, die über Jahrzehnte, Dekaden, Jahrhunderte zum Teil weitergegeben wurden. Und wir hören das jetzt in der Schule. Ja, das war so. Das sind alles
Konzepte. Ja, das ist wahrscheinlich so sau fern von der Realität, oder wie es wirklich geschehen ist bei den ganz alten Sachen. So.
Ja, Mann. Vielleicht nochmal zu den Red Flags, dass wir das nochmal abschließen, das Thema. Also eben, wenn du zu jung bist, also so unter 25 hast du jetzt gesagt, das finde ich schon mal sehr cool, dass du das so auch sagst. Viele Leute würden sagen, aber 18. Also ich hätte jetzt auch so ganz pauschal gesagt, ab 18, aber du hast recht, das Hirn ist ja bis Ende 30 oder Mitte 30 wird das ja noch ausgebildet.
Aber das Ding ist halt auch immer, je jünger, desto schlechter. Also quasi mit 18 ist es deutlich weniger schlimm, als wenn du es mit 14 machst. Und der Unterschied zwischen 20 und 25 ist es dann nicht mehr so viel Vorteil wie der Unterschied zwischen 14 und 18 oder sowas.
Mhm. Was würdest du sonst noch so als Red Flag bezeichnen, wenn man zum Beispiel auch noch nicht bereit ist? Also Leute, die Angst haben, also Respekt.
Ja, genau, das ist halt immer eine schwierige Sage. Wie kann man verbalisieren, was die richtige Menge von Angst ist? So, ich fühle mich bereit. Okay, dann mach so. Das ist irgendwie auch nichts Konkretes. So.
Ja.
Es kann ja sein, dass du dich bereit fühlst, zu sagen, ich fühle mich bereit, und dann nimmst du es und dann geht es nach hinten los. So quasi. Dann hat dir das Gefühl jetzt nicht so viel gebracht, aber schwierig so.
Es gibt ja auch Kulturen.
Ja.
Da fängt es schon mit 14 an. So.
Und ich glaube sogar noch jünger bei manchen. So. Ja.
Das ist ja auch krass. Denkst du, dass das im Allgemeinen auch etwas Gutes sein kann? Also jetzt mal so nochmal zurück. Also wir haben ja LSD und LSD ist ja eigentlich so eine Droge, die eben, also man kann auch was dabei lernen, aber wo würdest du sagen, hat man das größte Potenzial, was Nachhaltiges zu erleben, so? Was Nachhaltiges Gutes?
Also ich muss sagen, es gibt ja viele Leute, die haben ja irgendwelche Substanzen genommen und dann so, ah ja, ich habe das realisiert und dann mein Leben so umgestellt. Aber ich hatte das eigentlich bei keiner Substanz. Also ich kann da von den Psychedelika keine besonders hervorheben und sagen, ah ja, die hat mein Leben besonders krass beeinflusst. Ich könnte nur sagen, wo ich von anderen Leuten höre, das ist am häufigsten so. Also das wird halt wahrscheinlich schon irgendwie sowas wie Pilze oder Ayahuasca sein. Da reden die Leute sehr oft drüber. Aber von meiner Erfahrung her habe ich da keinen Favorit.
Was ist denn deine höchste Dosierung bei Pilzen gewesen?
Also meinen stärksten Trip hatte ich halt auf 1 Gramm. Und es waren aber irgendwie ultra stark. Also ich hätte noch nie wieder so einen starken Trip bei Pilsen, auch obwohl ich dann auch teilweise so ein bisschen über ein Gramm gegangen bin. Und da war es bei weitem nicht so stark. Also ich habe Pilze so eigentlich kaum Erfahrung, muss man sagen. Also ich habe Pilze 5 Mal in meinem Leben genommen oder sowas. Oder wenn überhaupt. Also
vielleicht hast du ja da noch was vor dir. Keine Ahnung.
Vielleicht. Also bei Pilzen interessiert mich das auch nicht so. Also wenn ich irgendwo sage, weil wir vorher über höhere Dosierungen gesprochen haben, dann würde ich eher mich bei LSD an die 200 Mics heranwagen, als dass ich jetzt irgendwie nochmal Pilze 5 Gramm mir gönne.
Okay. Was macht das denn dir aus? Also woher kommt diese Tendenz?
Ich glaube, das ist einfach ein Bias, weil meine erste LSD-Erfahrung schöner war oder weniger negative Momente hatte als meine erste Pilzerfahrung.
Okay, würdest du sagen, dass negative Erfahrungen nicht mehr zum Wachstum beitragen dafür?
Nee, also das Ding ist, kennst du den Spruch, kennst du bestimmt, also man sagt immer so, man muss loslassen bei einem Trip. Und den kannte ich bei Pilzen noch nicht. Und als ich bei Pilzen, wie es bei mir so oft vorkommt, so wirklich so mein Ego so langsam immer geschwunden ist und ich nicht mehr wusste, wo ich war, da hatte ich halt dann so eine eindeutige Panik. Und beim ersten LSD-Trip kannte ich den Spruch und konnte viel eher loslassen und habe immer so ein- und ausgeatmet und sehr viel entspannter. Ich weiß halt nicht, ob das halt mit der Einstellung zu tun gehabt hat oder ob ich auf LSD eher klarkomme. Und das kommt halt, wie gesagt, mit der Übelkeit dazu, weil bei mir war halt beim ersten Pilztrip halt auch zwischenzeitlich sehr übel. Und bei LSD hatte ich sowas fast noch gar nicht.
Okay. Ja, eben, das sind auch Tendenzen.
Was hast du da für Tendenzen? Also was es zum Beispiel die Frage angeht, mit welcher Substanz würdest du sagen, ist die lehrreichste?
Ja, also wie gesagt, ich kann aus Erfahrung jetzt sprechen und auch aus dem, was ich nochmal gelernt habe im Rhythmia, wo ich war, wo ich Ayahuasca genommen habe, dort haben wir wirklich alle Konzepte besprochen, also spirituelle Konzepte, wissenschaftliche Konzepte. Es ist ein sehr guter Mix aus allem gewesen. Und sie sagen dir halt zum Beispiel, dass die Pflanzen, denen du am meisten strugglest, die besten Lehrer sind. Also je härter der Struggle, desto mehr kannst du von ihnen lernen. Zum Beispiel Iboga, ich weiß nicht, ob du Iboga kennst. Das ist zum Beispiel für viele Leute, die wirklich richtig am Arsch sind. Also der Typ, der das gegründet hat, der hat zum Beispiel mit Iboga seinen Breakthrough gehabt. Der wurde so richtig durchgenommen.
Ja, aber das Ding ist, dass ich gar nicht so dieses Breakthrough suche. Also ich muss sagen, dass ich schon überwiegend recreational User bin. Also es gibt schon ein paar Sachen, die ich langfristig für mein Leben mitnehmen konnte, so Kleinigkeiten. Aber das ist dann nur so ein kleines Extra. Ich bin nicht so auf der Suche nach der Erleuchtung oder irgendwie sowas. Das heißt, selbst wenn jetzt das die richtige Antwort wäre, weil ich mit Pilzen am ehesten struggle und das dann meine Droge wäre, würde ich das jetzt auch nicht nur deswegen nehmen. So.
Naja, aber allgemein kann ich sagen, dass ich selbst in meinem Kontext, in meinem Bias jetzt, dadurch, dass ich LSD am Burning Man das erste Mal genommen habe, an einer fetten Party und auch seither eigentlich nur 2 Sachen mit LSD mache. Also entweder ich mache Party im kleineren Rahmen oder ich gehe auf geile Hikes. Also ich war zum Beispiel auf Machu Picchu in Peru.
Oh, kennst du den Kanal? Der hat Mescaline auf Machu Picchu genommen.
Wow, das machen viele dort, habe ich gehört, ja.
Ja.
Also einen ganzen Tag in die Natur zu gehen und zu laufen und da finde ich zum Beispiel Acid sehr unkompliziert und würde ich jetzt zum Beispiel auch so 6 Mal im Jahr kann man das gut machen, finde ich so.
Ja, ja.
So für mich jetzt.
Boah, ich weiß nicht, ob das für mich zu stressig wäre. Ich glaube, da würde ich eher Mescaline oder 2CB nehmen, wenn es so körperliche Anstrengung viel so beinhaltet.
Muss ich jetzt echt mal testen.
Ja.
Und fürs Lernen, also so fürs zeremonielle Sachen, so habe ich bisher 2 Mal im Jahr meistens so Shrooms genommen. Ich hatte jetzt aber nach Ayahuasca gar nicht mehr das Bedürfnis danach mit Shrooms, weil, also Ayahuasca hat mir noch so das letzte gegeben, was ich noch so gebraucht habe, so das letzte Puzzlestück, kann man sagen.
Ja.
Und Mescaline habe ich auch nur 1 Mal gehabt. Also ganz, ganz speziell. Also jetzt aktuell habe ich überhaupt kein Bedürfnis, irgendwas zu nehmen oder irgendwas zu testen. Also es gibt ja so viele Sachen, die man theoretisch, also eben zum Beispiel 5-MeO-DMT ist bei mir noch auf der Liste, doch. Wo man dann 10 Minuten einfach weg ist.
Das habe ich schon ein paar Mal genommen, aber bei mir hat es irgendwie nicht so gewirkt. Also ich hätte vielleicht mehr nehmen müssen, aber bei mir hat das irgendwie eine total komische Wirkung. Ich hätte gedacht, dass die Wirkung da viel näher am normalen DMT dran ist, aber es war irgendwie was.
Ist was ganz anderes, oder?
Irgendwie schon sehr anders, ja.
Ja, das würde ich zum Beispiel jetzt gerne mal testen, aber da lasse ich es auch auf mich zukommen.
Ja, genau.
Ich finde es halt einfach interessant für die Gesellschaft. Also das ist vielleicht noch so der Abschlussdiskussionspunkt, den ich mit dir anschauen wollte, weil du setzt dich ja dafür ein, dass es populärer wird, sonst würdest du ja die Videos nicht machen. Und ich sehe halt ein extremes Potenzial darin, dass dieses Tabu rund um Drogen gesenkt wird, weil das die offene Diskussion zulässt und den Frame, den Rahmen, in dem wir überhaupt Drogen nehmen und erleben können, sich auch verändern würde. Und deswegen finde ich deine Mission so geil und deswegen habe ich dich übrigens auch hier auf dem Podcast geholt und hoffe, dass diese Folge mindestens 30.000 Mal geklickt wird.
Danke, freut mich sehr zu hören. Auf jeden Fall, weil du gerade sagst, das Tabubrechen, witzigerweise eine der ersten Dokus, die ich mir angeschaut habe, was das Thema Drogen angeht, war der Film Breaking the Taboo. Und da hatte ich wirklich noch null Ahnung von Drogenpolitik und da tun die halt eben sehr viel über die Drogenpolitik von Portugal reden und so, was ich halt alles vorher noch nicht wusste. Und das war einfach so der krasse Mindfuck, dass es halt da wirklich nicht bestraft wird. Ja, aber man sollte auf jeden Fall da das Stigma entfernen und auch halt über alle Drogen gleichwertig reden. Also jetzt so die allgemeine Gesellschaft, so trinkt einen Sekt bei der Einweihung von der neuen Kunstgalerie und einfach so, yo, easy. Aber dann, wenn es dann um LSD geht, dann das schlimme Zeug. Das heißt, da muss auf jeden Fall eine Enttabuisierung stattfinden, ja.
Wie wird das passieren?
Einfach durchs Internet, würde ich sagen. Also durch unterschiedliche Kanäle und halt, also zurzeit ist es ja so, dass vor allem ältere Menschen irgendwie die Meinung von Drogen so von Hören sagen, so haben so, oh, LSD hast du gehört, da ist mir wer aus dem Fenster gesprungen. Und aber wenn man sich dann informiert, Erfahrungsberichte von Freunden, die einen davon erzählt, dann wird man dann immer mehr zu dem Schluss kommen, dass da dieses Bild, was vielleicht jetzt so ein 60-jähriger CDU-Wähler hat oder wahrscheinlich sogar ein 20-jähriger CDU-Wähler, einfach so halt eher konservativere, eingestellte Menschen haben, dass das halt dann nicht so akkurat ist.
Ja, aber wir haben ja immer noch das Tabu gesetzlich. Also ich finde, das ist immer noch der größte Abfuck für mich, weil ich würde so gerne mit meinen Sachen einfach ohne dieses Gefühl von Land zu Land fliegen. Weil ich bin ja zum Beispiel eben sehr viel unterwegs, weißt du?
Ja.
Hier fängt's ja an, das Tabu. Also du kannst dir irgendwelche Antidepressiva verschreiben lassen, du kannst dir, wie du gesagt hast, einen Sekt saufen, du kannst dir Ritalin verschreiben lassen,
das ist alles okay. Aber ich glaube nicht, dass das da anfängt, das Tabu. Also ich glaube, bevor es legalisiert wird, wird das gesellschaftlich komplett akzeptiert sein. Also sogar die Mainstream-Presse, finde ich, ist da auch wirklich sehr viel objektiver immer. Es gibt wirklich Leute wie das Jenke-Experiment oder der Thilo Mischke, die dann LSD probieren und es kommt auf ProSieben oder RTL und die sagen, ja, fand ich gut.
Ja. Religiös wird es ja auch geächtet, muss man sagen. Also kommst in die Hölle. Ist ja auch immer noch so eine Geschichte, so Drogen. Übrigens, wenn du diesen Film noch abchecken willst, muss ich auch noch schicken. Ich fand das so eine krass interessante Theorie. Das ist so ein Ayahuasca-Film. Da geht es darum, dass die gecheckt haben, dass vielleicht die ganzen Stories von Moses, der irgendwelches Feuer sieht und irgendwelche Halluzinationen hatte, dass der eigentlich wahrscheinlich irgendwie einen Kaktus in der Wüste gefressen hat.
Ah, ja.
Und dann und ich fand das so lustig.
Als ich im Hanfmuseum war, hat der Dude mir erzählt, es gibt ja die Story, wo Jesus ihn von den Blinden heilt und das lässt sich ja sehr gut mit Hanf heilen und da ist da auch die Theorie, dass er halt das Glaukom dann mit Hanf geheilt hat damals und es gibt da auch so wirklich so sehr alte Bilder, wo so Jesus so eine Hanfpflanze hochhält.
Krass.
Also gemalte Bilder, ich weiß nicht, ob die da...
Also ich kann es mir halt nur so vorstellen. Also ja, wir haben jetzt diesen gesellschaftlichen Paradox, okay, das geht weg irgendwann. Und dann kommt das Gesetz. Also wir haben ein Interesse steuerlich. Steuerlich kann man natürlich super viel Geld machen, das sieht man jetzt in Kalifornien, wie das abgeht. Aber du musst ja dann trotzdem irgendwie eine Restriktion haben. Also wäre es dann zum Beispiel so, dass man irgendwie wie beim Führerschein irgendwelche Zertifikate oder irgendwelche Prüfungen braucht?
Genauso würde ich es machen. Also bei Leuten, die bei Inkrafttreten des Gesetzes vielleicht schon abhängig sind, damit die guten Stoff bekommen, würde ich vielleicht Ausnahme machen. Aber das ist ja eigentlich jetzt schon so, muss man sagen. Also Leute, die heute heroinabhängig sind, kommen sie ja heute schon kostenlos und legal. Aber ansonsten für die meisten Leute einfach ein Drogentest, im wahrsten Sinne des Wortes, wo man so sicherstellt, dass die Leute sich auskennen und nicht einfach so in einen Laden reingehen und versehentlich Heroin kaufen und sagen, was ist denn das? Schauen wir mal.
Und dann natürlich auch dosierungsbeschränkt, also dass man irgendwie so eine Karte hat und dort halt einfach auch nicht irgendwie, also wenn ich jetzt zum Beispiel Kokain mir kaufe, dass ich da nicht irgendwie regelmäßig einfach gehen kann, jeden Tag und mir was holen kann. So.
Also wäre auf jeden Fall besser als jetzt wie ein komplettes Verbot, aber irgendwie bin ich in letzter Zeit so sehr von meiner philosophischen Haltung deutlich stärker in Richtung Freiheit gegangen. Wäre es vielleicht eine Methode, um irgendwie Missbrauch zu reduzieren? Aber ich denke mir, wer es unbedingt missbrauchen will, sollte er halt dann auch sich zu viel kaufen können. Ich meine, du kannst dir jetzt auch 10 Kisten Bier kaufen. Oder wenn du zum Beispiel für eine Party kaufst, es hat irgendwie so für mich den Beigeschmack von irgendwie einem Überwachungsstaat, wenn da genau getrackt wird, wie viel du kaufst. So, von dem her war das eine Idee, die ich früher mal befürwortet habe, aber mittlerweile nicht mehr befürworte.
Ja, ich denke nicht bei allen Drogen, aber bei Dopamin, also zum Beispiel bei Kokain, das ist ja so Dopamin-responsive.
Ja, ja.
Also die einzige Abhängigkeit, die ich habe, ist Kaffee.
Tatsächlich, wie viel trinkst du da?
Einen Cup jeden Morgen.
Okay.
Aber ich brauche den, so, ich will den, so. Weißt du, wenn ich den nicht habe, fühle ich mich nicht so geil, wie wenn ich ihn habe.
Ja.
Also ich will nicht wissen, wie das mit Coke ist.
Ja, deutlich krasser bestimmt, ja.
Ja, auf jeden Fall, das ist so die Vision, die sehe ich auch, ja. Und das heißt, jetzt in den nächsten Jahren werden wir von dir noch, also 1 Million YouTube-Follower, die holst du dir noch, oder?
Ich glaube, von meinem bisherigen Wachstum werde ich es irgendwann erreichen, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, oh, das muss ich unbedingt erreichen. Es wird wahrscheinlich passieren, aber ich bin, wenn ich bis zum Rest meines Lebens nur 500.000 Abonnenten hätte, echt damit völlig fein.
Okay, das heißt, deine Motivation ist einfach, den Spirit nach außen zu bringen und...
Meine Motivation ist, ich will so viel verdienen, dass ich mir einen Tesla holen kann. Ich will einen Tesla haben. Ich meine, also ich hätte tatsächlich Bock auf einen Tesla, aber zurzeit, also was Projekte angeht, werde ich wirklich krass getrieben von irgendwelchen coolen Produkten. Also ich habe es ja vorher schon angeschnitten. Sowas hier...
Ist er schon draußen? Kann ich mir den schon holen?
Tatsächlich, also man kann ihn seit kurzem vorbestellen und wenn man ihn jetzt heute bestellt, dann sollte er die Tage ankommen. Bis jetzt war es nur Vorbestellung und ich habe es noch nirgends beworben. Und ja, es sind auf jeden Fall geile Dinger. Und immer wenn man so Werbevideos macht oder irgendwelche Produkte rausbringt, irgendwie wie Supplements oder halt alles, was in die Richtung geht, dann gibt's ja viele, die sagen, oh ja, der will sich jetzt noch das ganze Geld graben. Aber ich muss sagen, ich habe an solchen Projekten wirklich mega Spaß. Also ich mache das wirklich leidenschaftlich, auch jetzt bei den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, sich wirklich da geile Dinge aussuchen und halt auch wirklich Produkte, wo du wirklich stolz sein kannst. So, ich bin so mega stolz drauf, dass ich das Produkt, was es quasi so in Deutschland nirgends gibt, da wirklich selbstständig rausgebracht habe und auch eigenhändig finanziert habe. Ich weiß nicht, ob du das auch so sagen kannst. Zum Beispiel, du hast ja im Hintergrund deine Supplements, was Eiweiß und sowas angeht. Ist es auch was, wo du sagst, ja, Mann, du findest es richtig geil, so das zu entwerfen und sowas?
Also ich sag's dir, wie es ist. Wir sind in Deutschland mit einem ganz komischen Tabu auch hier wieder aufgewachsen, und zwar Geld. Das ist in Deutschland ein großes Tabu. Und ich sag dir, wenn es eine Sache ist, die ich in meinen letzten Jahren gelernt habe, dann, wenn du unterbewusst noch eine Blockade hast, viel Geld zu verdienen, also wenn du unterbewusst das Gefühl hast, du bist ein schlechter Mensch, wenn du zu viel Geld verdienst.
Habe ich 0,0. Ja,
das ist gut. Das ist gut. Weil in dem Moment, wo ich den besiegt habe, diesen Gegner, als ich gesagt habe, wisst ihr was, jeder, der mir sagt, ich bin geldgeil, fickt euch alle so.
Ja, das sehe ich genauso.
Weil ich weiß genau, warum ich das Geld will und was ich damit mache. Ich kenne meine Vision und die Leute, die meine Vision kennen, die supporten mich genau deswegen und kaufen jedes meiner Produkte, und das sind die geilsten Leute, die 90 Runde auf Patreon fast, die wir jetzt haben. Das sind die Leute, die es gecheckt haben, und ich bin auch ultra stolz. Stolz auf mein Mentoring, auf meine Online-Kurse, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt ein neues Startup investiert, MyFitCoach, so eine künstliche Intelligenz, die dein Training optimiert. Also deswegen, mach da weiter, Mann. Das ist genau das Geilste. Du willst deine Produkte verkaufen, weil sonst kaufen die Leute sich irgendeinen anderen Scheiß, wenn es nicht dein geiles Zeug ist.
Du hast ja im Hintergrund die ganzen Produkte. Mich würde mal interessieren, was ist da alles so drin? Ist das jetzt immer pur Eiweiß oder ist da irgendwie noch Kreatin oder solche Sachen noch drin?
Also das hier, das ist ein pures Eiweiß. Das heißt No Whey, weil es eigentlich wie ein Whey-Protein schmeckt, also so mit Milch, aber es ist keine Milch drin. Das ist nur Protein. Und das hier, das ist All-in-One, das ist meine Kreation, weil ich reise ja 365 Tage im Jahr. Und du kannst dir das so vorstellen als Bodybuilder. Du hast solche Dosen dabei und dann hast du noch ganz viele, das Zink, B12, D3, den ganzen Scheiß. Und ich habe irgendwann gesagt, hey, ich will nicht mehr 10 verschiedene Sachen mitnehmen und habe alles, was relevant ist. Und zwar nur das, was relevant ist. Das heißt, hier ist jetzt drin für Veganer Vitamin B12, Vitamin D3, K2, Calcium, Eisen, Zink, Selen und Jod und lockere 50 Milligramm Vitamin C, damit die Aufnahme vom Eisen begünstigt wird. Und dann ist zusätzlich dazu noch Kreatin drin. Das ist für jeden Bodybuilder wichtig, auch für Nicht-Bodybuilder. Also jeder, der eigentlich ein bisschen Ahnung hat von Gesundheit, weiß, wie wichtig Kreatin für den Körper ist. Und Alpha-Linolensäure ist auch drin, also ALA, Omega-3. Also deswegen, eine verdammte Dosis am Tag. Und das Einzige, was ich zusätzlich noch nehme, ist zusätzlich nochmal Algenöl, weil Omega-3 als Sportler einfach sehr wichtig ist. Und ab und zu mal so fürs Training EAAs. Also das sind jetzt nur so Aminosäuren, die du eigentlich auch hier drin hast.
Die essentiellen Aminosäuren, ja.
Ja, genau.
Habe ich auch ein paar Dinger zu Hause.
Ja, Mann, ja, Supplements ist ein spannendes Game.
Ja, übel.
Und sowas wie NoPept, könntest du das jetzt theoretisch in Deutschland verkaufen? Weil das ist ja auch interessant.
Nee, leider nicht. Das ist ultra interessant. Ich habe jetzt erstmal ein Video gemacht, wo ich so ein paar Supplements vorstelle, die halt in Deutschland legal sind. Ich glaube, ich mache noch so ein komplettes Video mit, ich nenne es mal, russischen Supplements. Also es gibt so sau viele Supplements, die wo halt nur in so Ländern wie Russland komplett rezeptfrei erhältlich sind und wo man auch nach Deutschland bestellen kann. Das sind halt so NuPep, Piracetam und so. Dann mache ich nochmal ein eigenes Video dazu. Und es ist halt irgendwie da auch nochmal lächerlicher, weil da gibt's halt auch bei NuPep da auch kaum Nebenwirkungen. Ich sehe absolut nicht, warum das verschreibungspflichtig ist oder warum man es nicht einfach so verkaufen kann, so.
Ja, ich bin da, wie gesagt, bei allem, was Dopamin beinhaltet, bin ich immer sehr vorsichtig, wie krass ich darüber rede, weil ich einfach weiß, wie krass süchtig machen das für Leute sein kann, die nicht so selbstregulierend sind wie wir. Und deswegen ist zum Beispiel auch das Thema Modafinil, das ist so, das ist zwar geil und ich glaube, dass wenn du damit sauber arbeitest, dass du wahrscheinlich sogar einen Wettbewerbsvorteil, also das ist ja auch so das, was ich glaube, so im Silicon Valley, so die ziehen sich so Zeug safe alle rein.
Ja, safe, ja.
Aber es ist halt auch ein fucking Medikament und deswegen, da würde ich jetzt nicht zu groß empfehlen und eben Hautausschlag. Also mich würde es schon nerven, wenn ein Follower jetzt irgendwie gehört hat und ich meine, ich rede jetzt gerade offen darüber, aber es gibt ja Leute, die sagen so, wow, der Mischa, der hat über dieses neue Zeug geredet und dann bestellen sie sich und dann kriegt einer einen Hautausschlag und weißt du, das will ich halt nicht so.
Würde ich auch nicht wollen, also ich weiß bei mir, dass es sicher schon vorkam, dass Leute ein Video von mir gesehen haben und dann haben sie es genommen und da hatten sie eine schlechte Erfahrung. Kann ich nicht ausschließen, dass sowas passiert, also vor allem bei 500.000 Leuten. Aber ich versuche halt auch immer die negative Seite zu sagen, dass wenn sie es genommen haben, weil ich es gesagt habe, sie es wussten, dass es passieren kann, so.
Ja, genau. Deswegen nochmal hier als Disclaimer, meine Freunde, checkt eure Ressourcen, eure Quellen bitte richtig ab. Also deswegen, ich habe jetzt 2 CB hier bei mir auf der Research List. Darüber werde ich mich jetzt informieren und ich werde dir dann eine WhatsApp-Voicemail schicken, wenn ich das mal probiert habe.
Ja, und immer nicht vergessen, die Drogen zu testen, mit Testkits, um zu schauen, ob es wirklich dann 2 CB oder sowas ist.
Verkaufst du die auch?
Jein, also theoretisch habe ich die lange im Shop gehabt und ich habe sie theoretisch noch in meinem CBD-Shop, aber den bewerbe ich nirgendwo mehr und ich werde sie wahrscheinlich jetzt auslaufen lassen, weil ich habe da sowieso eigentlich keinen Gewinn gemacht. Ich habe die eigentlich nur so gekauft, weil ich es gut finde, wenn die Leute ihre Substanz testen lassen, aber mittlerweile denke ich, dass sie auch woanders bestellen soll, weil es gibt manche, wo es viel weniger Plastik und sowas, das ist irgendwie so, naja, ein bisschen Umweltverschmutzung.
Schön, dass du an solche Sachen denkst. Ja, hey, wir haben ja schon einen richtigen Marathon hinter uns. Hab mich wirklich sehr gefreut. Richtig geiles Gespräch. Und ich werde alles, was dich betrifft, in die Shownotes hauen. Dann haben die Leute mal ein bisschen Zeit, dich zu erkunden und zu finden.
Freut mich. Alles klar. Dann.
Peace out. So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Bevor ich jetzt zu den Top-Learnings dieser Folge komme, gib mir noch 60 Sekunden Zeit, dir zu erklären, wie du diesen Podcast hier supporten kannst. Erstens, indem du den Podcast jetzt abonnierst und nächste Woche wieder dabei bist. Zweitens, indem du jetzt auf patreon.com/chainislife gehst und dort den Podcast monetär unterstützt. Du kannst ab 4 Euro anfangen und kriegst dafür die Folgen früher, hast die Möglichkeit, deine persönlichen Fragen an unsere Gäste zu stellen und auch persönlich mit mir in Kontakt zu treten. Das heißt, sehr viele Vorteile für dich. Du findest den Link auch in den Shownotes. Und drittens, falls du keine 4 Euro hast, kein Problem. Auch durchs Teilen auf Social Media, besonders Instagram, Facebook und WhatsApp, hilfst du natürlich, diesem Podcast hier auch bekannter zu werden und mehr Leute hier zu The Chain is Life zu bringen. Deswegen vielen Dank für jeden, der hier supportet. Und jetzt zu den absoluten Top-Learnings aus dieser Folge. Also was ich auf jeden Fall mitnehmen konnte, ist, dass 2CB jetzt ganz klar auf meiner Liste stehen sollte. Einfach weil die Substanz so viele interessante Effekte hat und ein relativ gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also hier keine Empfehlung, aber ich finde das immer interessant, wenn Leute von ihren Erfahrungen berichten und man sich das Ganze dann eben auch selbst zu Gemüte führen kann. Das heißt, jede Substanz sollte ordentlich recherchiert werden. Genau das ist auch deine Aufgabe, wenn du dich mit diesem Thema jetzt beschäftigen möchtest. Mach auf jeden Fall keinen Fehler. Bald kommt auch noch eine Folge mit Set and Setting, wo wir auch über diese Themen reden, wie man sich auf sowas vorbereiten kann. Und auch bei Simon merkt man, dass es auch Leute gibt, die jetzt diesen Durchbruch, diese Erleuchtung gar nicht wirklich anstreben und diese Experiences oder diese Psychedelics vor allem einfach auch aus Neugier nehmen. Zu schauen, wie der menschliche Verstand funktioniert, welche Substanz löst was in mir auf. Und das ist in meinen Augen Augen auch ein valider Grund, warum man solche Substanzen auch als mündiger 18-Jähriger konsumieren kann, wenn man sich entsprechend eben mit den ganzen rechtlichen Sachen beschäftigt, die ganzen Substanzen vielleicht nicht direkt in Deutschland konsumiert oder auf jeden Fall nicht so, dass die Polizei es rausfindet. Und natürlich eben auch Set and Setting, das heißt die Vorbereitung, die Absicht, die auch vorhanden sein muss. Also wenn Leute mich zum Beispiel fragen, Misha, solle ich LSD probieren? Dann sage ich, was ist deine Absicht? Warum möchtest du es probieren? Weil das musst du dir selbst beantworten können. Niemand wird dir sagen können, ob es sinnvoll ist, diese Substanz zu konsumieren oder nicht, weil am Ende des Tages sind diese Substanzen um einiges tiefgründiger, als man sich vorstellen kann. Und gewisse Leute mögen das, gewisse Leute möchten wissen, was da noch alles ist. Und andere Menschen sagen, nein, da will ich nicht rein. Das ist mir ein Rabbit Hole, das ich gar nicht runtersteigen möchte. Deswegen jedem Tierchen sein Pläsierchen und deswegen finde ich es auch richtig geil, wie Simon hier abgeliefert hat, wie er auch YouTube-Videos zu diesem Thema macht und eben auch wirklich offen auf YouTube darüber spricht. Deswegen, ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kann ich dir auch wirklich empfehlen, Simons YouTube-Channel mal abzuchecken. Ich habe auch ein paar Mal reingeguckt, er hat da wirklich ein paar sehr interessante Videos, macht auch Live-Trip-Reports, das finde ich auch ziemlich interessant und wie gesagt, du kannst natürlich auch gerne uns jetzt noch bei Patreon besuchen, um dort nochmal ein bisschen Bonus-Content von Simon und mir zu kriegen.